So, Herr Frankfurter Rundschau. Herr Vorsitzender, bedeutet die Bildung einer freien Stadt Ihrer Meinung nach, dass die Staatsgrenze am Brandenburger Tor errichtet wird? Und sind Sie entschlossen, dieser Tatsache mit allen Konsequenzen Rechnung zu tragen?
Ich verstehe Ihre Frage so, dass es Menschen in Westdeutschland gibt, die wünschen, dass wir die Bauarbeiter der Hauptstädter DDR mobilisieren, um eine Mauer aufzurichten, ja? Mir ist nicht bekannt, dass solche Absicht besteht, dass sich die Bauarbeiter in der Hauptstadt hauptsächlich mit Wohnungsbau beschäftigen und ihre Arbeitskraft dafür voll ausgenutzt wird, voll eingesetzt wird. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten.
Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten und niemand hat die Absicht, Schadsoftware nachzuladen.
Ja, ja, ja.
Hallo Hannes.
Hallo Matu.
Ihr hört 3FM, den freien Ulmer Radiosender, und wir sind Def Radio, euer discordisches Computermagazin des Chaos Computer Clubs Ulm. Und gestern Abend um 19 Uhr hat der CCC e.V. eine Pressemeldung rausgegeben, dass der Chaos Computer Club den Staatstrojaner analysiert hat. Brandaktuelle Meldung, und das ist heute unser Hauptthema.
Ja, wir haben auch noch ein paar andere, dazu kommen wir dann später, aber jetzt erstmal eben Staatstrojaner.
Die Musik, ja, die gerade lief, ist von Michael Dwyer und der Song hieß Grasslands. Wie immer spielen wir freie Musik, die ihr frei weiter verbreiten dürft und anhören dürft und vorführen dürft. Super Sache.
Genau. Jetzt zum Staatstrojaner. Vielleicht wisst ihr ja noch, habt ihr gehört, vor 2 Jahren, 3 Jahren, ich weiß nicht, irgendwann haben sie angefangen, sich zu überlegen, dass es doch toll wäre, wenn der Bund oder halt die Exekutive, also Polizei und irgendwie den Nachrichtendienst und sowas, irgendwie einen Trojaner hätten, mit dem sie dann irgendwie in Privatrechner rein könnten und dann gewisse Daten halt rauslesen.
Na, die Idee ist ja, es ist unter gewissen Umständen legal für Polizei.
Ja,
für
das kam dann ja später aus. Die hatten zuerst mal die Idee, einfach mal so, wir machen mal und wollen das so irgendwie. Ah, okay. Und dann, also so wie ich es mitgekriegt habe, kam danach dann eben auch haben irgendwelche Leute geklagt, so wie immer wieder, vom Bundesverfassungsgericht, und dann hat das Verfassungsgericht gesagt, in gewissen Umständen ist es legal.
Ja, was ich meinte ist, also es dürfen ja zum Teil zum Beispiel Telefone abgehört werden, genau, wenn begründeter Verdacht besteht und so, also da müssen eben gewisse Voraussetzungen gegeben sein, Richter muss das anordnen, und da heutzutage eben viel Kommunikation über den Rechner, über das Internet passiert.
Und gerade Voice-over-IP-Telefonie.
Genau, da hat eben diese normale Telefonüberwachung, die reicht für sowas nicht mehr aus.
Genau, man bräuchte dann eben Software entweder auf dem sendenden oder auf dem empfangenden Rechner.
Ja, oder irgendwo direkt zwischendrin, man muss irgendwie an diese Kommunikation
an den unverschlüsselten Sprachdatenfluss kommen. Weil wenn er verschlüsselt wurde, dann kann man ja eigentlich nicht mehr drauf zugreifen, außer man hätte noch irgendwoher den Schlüssel, aber also man muss eigentlich die Daten bekommen, bevor sie verschlüsselt wurden. Und dazu ist es eben gedacht worden, Quellen, Telekommunikationsüberwachung nennt man sowas. Wie wenn man jetzt in das zu jemandem heimgehen würde und in das Telefon rein eine Wanze reinbauen würde. So ungefähr ist die Idee.
Genau, und so bauen wir also so eine Softwarewanze in den Rechner des Abgehörten ein. Und diese Pläne existierten, und schon damals hat der Chaos Computer Club, ja, und viele andere Menschen haben da Alarm geschlagen und gesagt, ja, so geht es eigentlich gar nicht, weil die Telekommunikationsüberwachung, da muss auch sichergestellt werden, dass das nicht zu tief in die Intimsphäre des Menschen eingedrungen wird. Und sowas ist auf einem Rechner eben ziemlich schwierig, da zu trennen. Also ja, noch schwieriger, als es sowieso schon ist.
Bei Telefonen kann ich sagen, dass ich ja nicht unbedingt so viel Kontakt habe mit intimen Daten, wie wenn ich jetzt auf dem Rechner bin, wo auch die ganzen Fotos abgelegt sind, wo irgendwie alle Mails auch gleichzeitig sind, auf die ich dann, sobald ich mal drin bin, theoretisch auch Zugriff habe.
Ja, vielleicht Tagebücher auch.
Genau.
Und 2008 im Februar hat dann das Bundesverfassungsgericht gesagt, dass die Pläne zum Einsatz des Bundestrojaners, wie sie damals geplant waren, ja, nicht so umgesetzt werden dürfen, sondern es müssen eben bestimmte Bedingungen gegeben sein. Zum Beispiel, dass es nicht möglich ist, solche Dateien einzusehen und dass es nicht möglich ist für die Ermittler, zum Beispiel falsche Beweise auf dem Zielrechner zu platzieren.
Genau, wenn man das geschickt macht, kann man das auch nachher eigentlich nicht mehr nachweisen, dass es über den Trojaner reinkam, weil das kann dann auch über einen USB-Stick reingekommen sein oder direkt von der Person halt. Also.
Und es muss natürlich sichergestellt sein, dass nur die entsprechenden Ermittler Zugriff drauf bekommen und eben die Personen, die Zugriff auf diese Daten haben dürfen. Und
das muss eben auch technische Maßnahmen dazu geben. Genau. Das heißt, die Software darf nicht mehr können, als sie kann und darf eben nur das können, was es rechtlich darf und muss dann eben das auch sinnvoll schützen, was sie alles kann, dass nicht irgendjemand drauf zugreifen kann.
So, der Chaos Computer Club hat jetzt neulich Binärdateien zugespielt bekommen, also Windows-Programme, Windows-Binärdateien, die analysiert wurden und, so wie es heißt, besteht begründeter Anlass, dass es sich um so eine Quellentelekommunikationsüberwachungssoftware handelt.
Offenbar um das, was wir halt gemeingebräuchlich als Bundestrojaner jetzt bezeichnen würden.
Ja, da ist jetzt die große Frage, stammt diese Software wirklich von, oder ist es wirklich eine Bundessoftware? Ist es wirklich,
das könnte natürlich auch eine Landessoftware sein. Also jedes Land hat theoretisch auch eine eigene Variante davon. Es gibt wohl eventuell Beweise, die das belegen würden. Allerdings würden dann vermutlich Quellen irgendwie offengelegt werden müssen, um das zu beweisen. Und das will man nicht unbedingt. Also
es wurden vom Chaos Computer Club keine Beweise veröffentlicht,
genau,
dass es sich um Software von Behörden handelt. Aber der Chaos Computer Club schreibt auch nicht einfach so auf seine Website, dass begründete Verdacht besteht.
Genau, also die werden schon darauf achten, dass sie gewisse Beweise haben, die zur Not vor einem Gericht auch Bestand hätten. Also das macht also niemand einfach so.
Einfach so Aussagen treffen, das wird nicht gemacht, schon gar nicht beim CCC, würde ich jetzt mal so in den Raum stellen.
Ja, das war auch auf der Mailingliste so der Konsens. Wir haben zwar eigentlich Beweise, aber wir wollen die nicht unbedingt veröffentlichen, außer es müsste sein. Und eigentlich reicht es ja auch, dass wir ihn jetzt veröffentlicht haben und dass wir sagen, niemand will ja auch den Ruf aufs Spiel, den eigenen Ruf jetzt einfach so mal wegwerfen, damit, dass man eine falsche Aussage macht. Das ist schon geprüft worden.
Richtig. Ja, und die Analyse dieser Software, die ist als PDF auf den Internetseiten des CCC zum Download. Und ich habe mir die auch durchgelesen, das sind 20 Seiten. Relativ kurz gefasst, fand ich ganz angenehm. Und da ist eben beschrieben, was der Trojaner macht, was rausgefunden werden konnte, wie er sich verhält und wie diese Dinge bewertet werden. Und da kamen haarsträubende Dinge bei raus.
Ja, kann man schon so sagen. Also
ganz fürchterlich.
Es kann mehr als nur Telefonate, Over-IP-Telefonate abzufangen und halt weiterzuschicken.
Ja, über was unterhalten wir uns jetzt? Überhalten wir uns jetzt über das, was er kann, oder sollen wir erstmal schauen wir uns mal die Funktionalität an, oder?
Die er jetzt so hat.
Genau, also was er auf jeden Fall haben soll, ist ja dazu da, Telekommunikation zu überwachen, wozu definitiv Voice-over-IP gehört. Das heißt, es befindet sich Code in dieser Software, der eindeutig dafür dient, Skype oder andere Voice-over-IP-Software abzuhören.
Ja, also das ist auch der Punkt, der eigentlich rechtlich soweit akzeptabel ist, nachdem es ist halt die neue Form des Telefonanzapfens sozusagen. Nur halt jetzt, da das Telefon der Rechner ist, muss man halt irgendwie auf den Rechner gehen.
Genau,
also das ist noch halbwegs okay, könnte man sagen.
Richtig, so war er gedacht und so, dass diese Funktionalität hat er wohl auch. Aber diese Funktionalität wurde jetzt nicht analysiert. Also in dem Bericht wurde nicht diese Funktionalität analysiert, sondern was da sonst noch drin steckt. Und es stecken krasse Möglichkeiten drin.
Ja, vor allem mal, dass es recht leicht ist, Bildschirmfotos zu bekommen.
Genau.
Um zum Beispiel Webbrowser abzufotografieren und sowas, E-Mails zu lesen. Texte aus irgendwelchen Cloud-Diensten, private Notizen, alles Mögliche. Sobald es halt irgendwie mal auf den Bildschirm kommt, kann man das mit diesem Trojaner auch abfangen und lesen.
Genau, also alles, was ihr auf eurem Monitor daheim seht, kann von den Personen, die diese Software steuern, auch gesehen werden, theoretisch. Und ziemlich leicht, ja. Also da gibt's dieser Trojaner, diese Software, kommuniziert mit so einem Kommandorechner, von dem er seine Befehle empfängt und an die er dann seine Antworten schickt. Und
ja, die Verbindung ist auch nicht wirklich gut geschützt.
Ja, das, da können wir vielleicht dann drauf kommen. Da sind ja noch mal weitere.
Also der CCC hat das eben ausprobiert, was der alles kann, indem sie eben eine Client-Software geschrieben haben, die dann sozusagen diesen Kommandorechner ersetzt und dann kann man eben sagen, ja, jetzt gib mir mal dies, gib mir mal jenes.
Ja, richtig. Also es wurde praktisch eine Fernsteuerung für den Bundestrojaner geschrieben. Jeder kann den jetzt steuern. Ich weiß nicht, ich glaube nicht auf öffentlich, oder?
Das ist, glaube ich, noch nicht öffentlich.
Aber wenn man den Bericht liest und sich ein bisschen damit beschäftigt, ja, es ist leicht genug. Ja,
aber das ist eigentlich ja gar nicht das Schlimmste.
Richtig, die Vorgabe war nämlich hier auf jeden Fall, dass darauf geachtet werden muss, dass eben diese Trennung von privaten Sachen und Kommunikation, die eben notwendig ist, das haben wir schon gesagt, das ist schwer zu trennen und die Bildschirmfotos reichen dafür einfach nicht aus. Also wenn jetzt jemand eine Mail schreibt und ich sehe das auf einem Bildschirmfoto, dann heißt es ja nicht, dass derjenige die Mail auch abgesendet hat danach. Oder dass er sie nicht vielleicht irgendwie editiert hat und was komplett anderes weggeschickt hat.
Ja,
oder dass er vielleicht einfach nur sein Mailprogramm als Notizblock benutzt und das gar nichts damit zu tun hat.
Und in Mails seinen Roman schreibt.
Genau, seinen Roman, wo es um Terroristen geht. Und
er schreibt halt in der Ich-Perspektive, wie man denn am besten jetzt irgendein Gebäude hochjagt.
Ja, das ist jetzt natürlich übertrieben, aber
ja, wieso nicht?
Wieso nicht?
Es ist eben so, dass das eigentlich schon dieses Bildschirmfoto machen eigentlich nicht mehr unter das Telefonabhören fällt. Das ist ja was ganz anderes. Ich kann verstehen, wenn man sagt, man will Telefonate abhören und dann hört man halt, schaut man, dass man Voice-over-IP-Gespräche abhört, aber wenn man jetzt Bildschirmfotos machen, ist was ganz anderes als Telefonate abhören. Das ist nicht das Gleiche und es muss ganz anders wieder geregelt werden. Wenn es erlaubt sein soll, dann muss es dafür sinnvolle Gesetze geben. Ja.
So. Jetzt, jegliche Kommunikation muss ja durch einen Richter genehmigt werden oder angeordnet werden. Und der muss dafür auch die Möglichkeit haben, das zu überprüfen. Ich kenne mich jetzt nicht so sehr aus, wie das bisher lief, also bei traditioneller Überwachung. Aber ich vermute mal, dass es da irgendwie für die dafür benötigten Werkzeuge und Tools durchaus, also sowas wie ein Lager gibt, wo dann eingetragen werden muss, wer was wann wofür benutzt.
Ja, es gibt halt eben diesen Wisch sozusagen, den füllt man aus, dann verschreibt den Richter und dann darf man eben diese Hardware anbringen. Vermutlich ist es einfach nur, ich lege im Schalter der Telefonzentrale irgendwo einen Hebel um und dann wird das aufgenommen, so ungefähr.
Ja, das ist aber was man noch nachvollziehen kann, was man auch kontrollieren kann, zumindest.
Ja, okay, es wird halt protokolliert, jetzt wird der Hebel umgelegt. Dadurch kommt auch raus, wenn eben das ungerechtfertigt benutzt wurde, weil halt auch dann manchmal irgendwo doch noch ein Protokoll vorhanden ist, auch wenn man das gar nicht, also wenn jemand das benutzt hat, ohne es zu dürfen.
Ja, Schadsoftware auf diesen Bundestrojaner zu installieren, das ist vielleicht noch irgendwie ähnlich zu kontrollieren, aber dieser Trojaner bringt die Möglichkeit mit, jegliche Software nachzuladen.
Genau.
Und das ist eindeutig gegen das Urteil von 2008. Das lässt sich dann nämlich nicht mehr kontrollieren. Also wenn sich beliebige Software nachladen lässt, kann man alles auf diesem Rechner machen.
Weil dann ist es so, man hat so einen groben Verdacht, der reicht vielleicht für eine Telefonüberwachung. Dann sagt man, ja, der benutzt kein Telefon, der benutzt Voice over IP, dann darf man den Trojaner installieren und dann hat man komplette Rechte auf diesem Rechner. Weil man darf alles tun, man kann Daten reinfügen, löschen, verändern.
Da dieser Bundestrojaner auch noch irgendwie ein Kernel-Modul bereitstellt, ist es auch möglich, sich Administratorrechte zu holen. Also einfach, man muss einfach nur dieses Kernel-Modul darum bitten und dann bekommt man Administratorrechte, wenn ich es richtig verstanden habe. Und entsprechend kann ich einfach diese Maschine fernsteuern. Also die Ermittler können diese Maschine fernsteuern.
Und damit habe ich eben auch nicht mehr gerade deswegen sind auch die ganzen Sachen nicht unbedingt verwertbar nachher. Also das bringt gar
also nichts. Wenn es ist einfach möglich, dass irgendwelche Personen, Ermittler oder auch Dritte hier falsche Beweise geliefert haben und dann ist dieser Sinn und Zweck dieser Überwachung einfach völlig dahin. Genauso wie Folter als Befragungsmethode. Wenn man lang genug gefoltert wird,
dann sagt man alles.
Gesteht man alles. Und genauso sehr kann man sich dann auf diese Überwachung verlassen, weil diese Daten könnten von jedem stammen, nicht zwangsweise von der Person, dem der Rechner gehört.
Ja, damit macht man sich auch eigentlich gleich wieder Daten kaputt, wenn man dann das Recht bekommt, wegen einer Telefonüberwachung dann eine Hausdurchsuchung zu machen und den Rechner mitzunehmen. Und dann mal vorher schon mit dem Trojaner drauf war und Daten verändert hat oder vielleicht auch nicht, aber man weiß es nicht, dann macht man sich ja die gesamten Beweise, die man sonst vielleicht hätte, auch kaputt. Die man sonst bekommen würde, einfach dadurch, dass man halt dann den Rechner legal einziehen darf, um ihn zu untersuchen. Also ja, muss man nicht ganz verstehen, wieso die jetzt irgendwie dann diese Trojaner haben wollen. Aber auf jeden Fall krass, dass man halt wirklich jede Software nachladen kann. Also ja. Und wenn ich das richtig, ich habe den Artikel noch nicht gelesen, diese 20 Seiten, die Ausarbeitung, aber nur so grob ein bisschen zugehört und ein paar Mails gelesen. Und dort kam es ja irgendwie raus, dass man ja eigentlich ist das gar nicht wirklich geschützt, was man da nachlädt. Also die Verschlüsselung, die benutzt wird, um da irgendwie Software hochzuladen und so, ist dilettantisch und schlecht. Und das kann jeder eigentlich auch den Kontrollrechner darstellen, einfach ganz einfach, indem er die IP-Adresse spooft. Also
wir waren jetzt gerade noch bei der Funktionalität und es gibt noch ein paar andere Funktionen, aber ich glaube, wir können jetzt wirklich langsam übergehen zu den Sicherheitslücken in diesem Ding.
Schrecklich.
Also es gibt noch so Sachen wie Keylogger da drin. Mhm. Ja, alles Dinge ähnlich zu bewerten wie das, worüber wir gerade schon gesprochen haben. Mhm. Ja, jetzt. Es gibt Verschlüsselung.
Mhm.
Und zwar, es wird verschlüsselt folgendes, die Daten, die der Trojaner an den Kommandorechner schickt, also zum Beispiel die Bildschirmfotos und die
Audio
oder die Audio-Streams, die er eben überwacht. Ja, die werden verschlüsselt.
Aber schlecht.
Aber schlecht. Es wird AES verwendet. AES eigentlich super. Also
ja. Haben Sie schon mal was dazugelernt?
Kann man nichts zu sagen, aber schlecht implementiert und einfach falsch benutzt.
Mhm.
Also es wird jeder Block. Ja, man muss jetzt nicht unbedingt verstehen, hier jedes Wort, von dem wir sprechen. Wir haben ein paar Sendungen über Verschlüsselung schon gemacht. Sucht mal in unserem Archiv auf www.defradio.de, wenn ihr euch mehr zu Ja, genau, wir hatten neulich eine Krypto-Sendung.
Und ja,
ein paar Wochen her. Verlinken wir vielleicht.
Mhm.
Krypto-Sendung vor ein, zwei Monaten.
Mhm.
Ja, und was die eben machen, die verschlüsseln jeden Block mit demselben Key. Sprich, wenn ich den gleichen Input habe, also die gleiche Nachricht, dann sieht mein verschlüsselter Text immer gleich aus und das ermöglicht viele Angriffe.
Zum Beispiel eben Non-Plaintext.
Genau.
Weil ich weiß, wenn ich weiß, was ich schicke und das dann so immer gleich zurückkommt, dann kann ich das, was ich verschlüssel, immer leicht verändern und dadurch den Key rausbekommen.
Ja.
So ungefähr.
Mhm. Ja, weiter geht's mit, die Keys sind in die Software hard gecodet.
Ja, auch dumm.
Also der Schlüssel ist hard gecodet und auch eine weitere Sache, es ist ein symmetrischer Schlüssel, das heißt fürs Verschlüsseln und Entschlüsseln wird dieselbe Key verwendet, bei AES ist das nun mal so.
Mhm.
Warum? Und es gibt keine Authentifizierung, das heißt die Ermittler oder der Steuerrechner, der Kommandorechner kann nicht nachprüfen, ob das ein echter Bundestrojaner ist, der
oder ein falscher Bundestrojaner
schickt, oder einfach irgendjemand in diesem Netzwerk schickt und diese Kommando und diese so verschlüsselte Sachen schickt, also falsche Beweise liefert zum Beispiel.
Ja, das heißt, jemand kann seine Software schreiben, die auf die Befehle des Bundestrojaners, also des Kontrollrechners reagiert und dann eben falsche Dinge zurückschickt. Und die halt dann sehen dann so aus, als wären die von irgendeinem Bundestrojaner.
Ja, die Kommunikation geht über den Port von HTTPS, also verschlüsseltem HTTP. Aber sie ist an sich nicht verschlüsselt, also es ist kein HTTPS, was da gesprochen wird, sondern also ein eigenes Protokoll, was es leicht möglich macht, das zu filtern zum Beispiel. Also wenn ich daheim sitze, dann filtere ich das, ersetze es durch was anderes und schicke es weiter.
Ja.
Und kann währenddessen machen, was ich will und ganz harmlose Sachen rausschicken oder umgekehrt.
Genau. Also irgendjemand kann dann vielleicht, wenn jemand wirklich dann einen Rechner hackt bei mir im Netzwerk, dann ja, oder hängt wenn ich es sich zwischen
WLAN bin.
Ja, oder irgendjemand schickt dort was, genau. Nehmen wir mal an, auf meinem Notebook wurde der installiert. Ich tue nichts Böses, jemand tut so, als wäre er ich und schickt irgendwelche kompromittierenden Sachen.
Ja, Anmerkung aus dem Chat ist, Langley schreibt, dass der Port nur gewählt wird, weil Firewalls das gut durchlassen. Das ist richtig, das wird häufig so gemacht. Also Port 80 für HTTP oder eben der HTTPS-Port oder SSH-Ports werden häufig gewählt, weil die gut durchkommen. Dann könnte man aber auch SSL drüber sprechen, dann wird es nicht auffallen weiter. Wenn man aber ein unverschlüsseltes eigenes Protokoll drüber spricht, dann lässt sich das natürlich filtern.
Und was ich ganz krass finde, also die ausgehenden Bildschirmfotos und Audiodateien sind ja verschlüsselt, wenn auch schlecht, aber die Kommandos, die der Steuerrechner, also der Steuerserver schickt und die Antworten des Trojaners darauf, sind überhaupt nicht verschlüsselt.
Genau, nicht verschlüsselt, nicht authentifiziert. Der die IP des Kommandorechners ist auch hart gecodet in dem Programm.
Ja.
Und ich weiß nicht, ob das immer noch online ist, dieser Steuerrechner. Also gestern kam da auch, oder gestern oder heute Nacht irgendwann kam, von Fefe immer wieder Updates. Ja, auch 3 Stunden danach war immer noch dieser Kommandorechner online.
Ja.
Und
sehr komisch. Vor allem, wenn die IP fest drinsteht, die überprüft wird, dann macht es überhaupt keine Schwierigkeiten, zum Beispiel in einem Firmennetzwerk den Bundestrojaner zu missbrauchen. Ich setze einfach als böser Admin im Firmennetzwerk oder als böser Chef, sage ich meinem guten Admin das, dass er das tun soll. Und dann setzt er da einen Rechner hin, der die gleiche IP hat und fertig. Dann bekommt der halt die ganzen Nachrichten.
Ja, selbst als Außenstehender fallen mir da Möglichkeiten ein. Ich muss nur eine Stelle finden, wo eben dieser Netzwerkverkehr vorbeikommt und dann behaupte ich sei dieser Steuerrechner.
Genau, dann ist schon fertig. Dann wird es nicht weitergeschickt, sondern ich nehme es auf.
Und wir erinnern uns, ich habe damit komplette Kontrolle über diesen Rechner.
Genau.
Ich kann, die Leute, die hier diesen Trojaner analysiert haben, die haben auch, wie schon erwähnt, so eine Fernsteuersoftware geschrieben. Also gibt es dann so eine schöne GUI. So ein schönes Fenster mit Buttons drauf. Ich weiß nicht, ob das ein Original-Screenshot ist, hier auf ccc.de.
Könnte schon
da
sein.
Da ist dieser Artikel.
Ja, ist schon ein bisschen zum Spaß gemacht.
Und da ist ein Screenshot mit Buttons. Der erste Button heißt Modul hochladen und ausführen. Das ist dieses Nachladen von Schadsoftware. Wir erinnern uns, ausdrücklich verboten durchs Bundesverfassungsgericht.
Mhm.
Dann großer Lauschangriff. Ich vermute, das bezieht sich auf Keyloggen und auf Bildschirmfotos
schicken. Ja, und vermutlich auch Audio und sowas.
Ja, dann gibt es hier Kontrolle Selbstzerstörung. Also er hat eingebaut, dass er sich vollständig aus dem System löscht.
Okay.
Und nicht mehr nachvollziehbar ist. Soweit ich das mitbekommen habe, funktioniert das wohl auch.
Okay, also wirklich mit über die Festplatte drüber schreiben, sowas in der Art.
Genau.
Und dann aus dem RAM löschen.
Und jetzt hier noch so ein paar andere Buttons
wie deaktivieren und sowas. Also es sieht schon böse aus, wenn er das wirklich alles kann und ja, glücklicherweise benutze ich kein Windows.
Bisher also das ist, was er stehen kann, ne, definitiv.
Ja,
genau, bisher, oder was heißt, also die Software, die der CCC bekommen hat, die ist für Windows, also es sind ausführbare Dateien für Windows.
Mhm.
Ist häufig so, ja. Gut, es ist auch ein sehr verbreitetes System.
Das ist halt das meistverbreitete immer noch.
Es würde mich halt schon interessieren, ob die überhaupt dran denken, Macs und Linux.
Also damals, ganz am Anfang vom Bundestrojaner-Geschichte und so, habe ich mich auch da ein bisschen so reingelesen, habe so ein paar Kommentare gehört und dann hieß es auch so, ja, wir machen das dann für jedes Betriebssystem und das sind dann nur kleine Änderungen und so. Und wir wollen das auch machen für also da war es ja dann noch, dass man dann Daten aufspüren kann, Datenverkehr irgendwie protokollieren und sowas. Wir machen das dann auch für Rechner, die nicht am Netzwerk sind. Da geht dann jemand mit der dann Durchsuchungsbefehl bekommt, eben oder als einen Installationsbefehl sozusagen vom Richter erstellt bekommt, der bricht dann in das Haus ein, installiert per USB-Stick diesen Trojaner und geht dann wieder und macht das gleiche später wieder. Er geht wieder rein und holt den Trojaner wieder mit dem USB-Stick zurück. So ungefähr waren mal irgendwelche gesponnenen Ideen. Also
die hatten mal zu viel vor, Filme geschaut, oder?
Ja, ja. Sie hatten mal vor, das wirklich dass jeder Rechner mit so einem Stück Software irgendwie befallen werden kann und dann, dass man dann nachher Daten dort wieder herzieht, dann könnte man halt alles irgendwie lesen und für jedes Betriebssystem und es wäre nicht so schlimm. Und
also Langley im Chat hat mal den Steuerrechner angepingt und er antwortet auf Pings.
Okay.
Ja, okay. Das ist auch ganz interessant, dieser Steuerrechner, dieser eine hart gecodete Steuerrechner steht in den USA, im Rechenzentrum in den USA. Das heißt, die komplette Überwachungsdaten werden über die USA geleitet, vermutlich um zu verschleiern, wo es herkommt,
ja,
um sich nicht so gut davor schützen zu können. Aber was heißt das für uns? Das heißt, wenn auf dem Weg dorthin irgendwie Daten verloren gehen, dort nochmal ausgespäht werden, dann ist es nicht im deutschen Geltungsbereich, also nicht mehr im Zugriff von deutschen Ermittlungsbehörden.
Vor allem,
was bedeutet das rechtlich für uns? Also
das
eigentlich nichts Gutes
haben. Das unterliegt dann sofort dem Patriot Act, wenn dann, also das ist ja das sozusagen die Vorratsdatenspeicherung von den Amerikanern mit irgendwie Durchsuchung und was weiß ich was allem. Wenn die Amerikaner also wollen, dürften die theoretisch dann alle die Daten einfach mitnehmen. Kopieren und fertig. Einfach so. Das ist krass.
Ja. Ja. Ich glaube, wir haben dann soweit abgehandelt, was da ist. Also wir können das nochmal zusammenfassen, oder? Oder haben wir nochmal was Zusätzliches?
Wir können halt auf jeden Fall sagen, schaut auf die Seite beim CCC den Artikel an. Genau. Das sind auch die Binaries verlinkt. Das heißt, ihr könnt euch den runterladen, selber mithelfen. Es gibt eine E-Mail-Adresse, eine verschlüsselte, ortshaft ist@ccc.de mit einer Null. Und da gibt es einen PGP-Key, den könnt ihr dann hinschicken, wenn ihr irgendwie selber noch Sachen gefunden habt in diesem Binaries, die auf irgendwas hinweisen, die irgendwie zeigen, wie es funktioniert und so weiter.
Genau. Also zu empfehlen, ccc.de. Die genaue URL ist bei uns auf der Radio-Website verlinkt oder im Moment ist es auch noch auf der Titelseite. Das heißt, ihr könnt da einfach den Links folgen, ccc.de. Ich habe noch bei anderen Nachrichten, Webseiten oder bei anderen Nachrichten, Leuten geschaut, die Nachrichten machen. Es kam relativ schnell in der Zeit, also Zeit.de, dem Online-Teil der Zeit, da wurde relativ schnell darüber berichtet. Fefe hat natürlich drüber geschrieben, da könnt ihr drüber lesen. Die FAZ, Tagesschau und heute, also und ZDF, das kam relativ spät, wenn ich das richtig weiß. Die haben dem relativ spät drüber berichtet. Die machen das auch so ein bisschen distanziert, weil sie sagen, ja, es ist angeblich der Bundestrojaner und man weiß nicht, wo es herkommt und
weiß man ja auch nicht direkt.
Aber das ist richtig, es gibt keine Beweise dafür.
Und es wurden auf jeden Fall noch keine veröffentlicht. Vermutlich eben auch, um Informanten zu schützen und sowas. Ist ja klar. Natürlich müssen die sich dann auch rückversichern, weil sonst wäre das irgendwie rufschädigend und sowas in der Art.
Ja, sollen wir nochmal zusammenfassen?
Ja.
Also, der CCC hat Binaries zugespielt bekommen, die wohl der Bundestrojaner sind. Also Überwachungssoftware dafür gedacht, von Behörden eingesetzt zu werden für die Telekommunikationsüberwachung, Quellentelekommunikationsüberwachung.
Also Überwachung direkt an der Quelle bzw. direkt am Empfänger eines Gesprächs.
So, diese Software hat viel mehr Funktionalität, als sie eigentlich haben dürfte. Nämlich, man kann alles tun. Also man kann es nicht anders nennen, man kann alles tun. Das Schlimme ist, sie ist schlecht programmiert, sodass jeder alles tun kann. Also nicht nur die Behörden, sondern jeder beliebige Mensch, der sich ein bisschen damit auseinandersetzt. Also es ist wirklich schlecht. Also wenn man diesen Bericht liest und ein bisschen Ahnung davon hat,
es ist Wer kommt Horror. Darauf, so ein Stück Software eigentlich dann rauszubringen?
Was ich mich aber wundere, zum Teil sind es nicht so einfache Sachen, was da implementiert wurde, nämlich zum Beispiel, dass Teile vom Code sich verstecken. Und zwar sich verstecken einmal vor Antivirenprogrammen und zum anderen erschwert es auch die Qualitätssicherung. Also wenn jetzt zum Beispiel jemand eingesetzt wird, um zu überprüfen, ob der tatsächlich das Richtige tut, also das, was er auch darf, dann hat derjenige das ziemlich schwer, weil dieser Code schwer zu finden ist. Ja. Und sowas ist nicht so leicht zu, also ich weiß nicht, ich glaube zumindest. Ich habe jetzt nicht so viel Erfahrung mit sowas, aber ich behaupte jetzt mal, dass es das nicht so einfach ist. Auf der anderen Seite ist dann halt wieder so Sachen wie Verschlüsselung und Authentifizierung, was einfach üblich ist, einzusetzen in heutiger Software und was auch gut implementiert ist und vorhanden ist. Also man kann da auf vorhandene Software zurückgreifen. Das ist einfach so schlecht gelöst, dass einfach jeder beliebige Mensch die Möglichkeit hat, hier Rechner zu übernehmen oder falsche Informationen zu liefern und einfach alles zu tun, was einem gefällt.
Ja. Inzwischen, da jetzt ja die Binaries vorhanden sind und so hat auch hat auf jeden Fall das Security-Unternehmen, ich weiß nicht genau, was die alles tun, F-Secure hat es auch aufgenommen, und ja, es wird halt geschaut, was die jetzt genau, also dass man den dann auch immer aufspüren kann. Das heißt, dadurch, dass er veröffentlicht wurde, ist es auch irgendwie nicht mehr benutzbar eigentlich, oder? Weil sobald ein Virenprogramm das erkennt, dann war's das.
Ja, außer die machen halt irgendwie mit, also außer die sagen den Antivirenherstellern, hey, das ist legal in Deutschland, also wenn der Rechner in Deutschland steht, dann darf euer Antivirenprogramm darauf nicht reagieren.
Ja.
Ich bin mir sicher, dass sowas versucht wird. Also ich bin mir sowas von sicher, dass sowas versucht wird.
Backdoor W32-R2D2.A heißt der.
R2D2.
Weil es gibt einen String innerhalb des Codes, der heißt C3PO-R2D2-POE.
Voll okay, gut. Wofür wird er verwendet?
Das ist die Bezeichnung bei F-Secure.
Ja, aber the string is used internally by the Trojan to initiate data transmission.
Ja.
Okay, also irgendwo steht da R2D2 drin. Ach genau, das waren alles Windows 32-Bit-Binaries.
Sie haben auch noch keine
64-Bit-Binaries bekommen und es waren unsignierte 32-Bit-Binaries. 64-Bit-Systeme von Windows erzwingen signierten Code. Das heißt, es wäre interessant, eine 64-Bit-Binary zu haben, und um zu sehen, wie da die Signatur aussieht, weil irgendjemand muss das ja signieren, diesen Code.
Ja,
und
vielleicht haben sie es deswegen nicht.
Ja, darüber könnte man Rückschlüsse ziehen. Also, wenn ihr nicht überwacht werden sollt, benutzt 64-Bit-Rechner, benutzt kein Windows.
Genau. Ja.
Wir wollen Windows nicht schädigen. Also, es ist ja... Das wollen wir nicht machen.
Aber in dem Fall, das ist halt einfach gerade zurzeit sehr anfällig. Na gut, wenn man sieht, kernel.org und linux.com und alle, und linux.org sind ja auch alle gerade angegriffen worden, also so hundertprozentig sicher sind, vor allem die Server Linux nicht, aber...
Ja, vor allem, umso verbreiteter was ist, desto mehr Leute...
Benutzt ein kleines, nicht verbreitetes Betriebssystem, an dem viel entwickelt wird.
Ja, aber das ist Security... bei Obscurity und es macht auch nicht so viel Spaß,
sowas viel entwickelt zu verwenden. Wird, dass auch sinnvolle Security da noch hat. Schwer. Benutzt das, mit dem ihr möglichst viel Sicherheit habt.
Wir verzetteln uns hier gerade
ein bisschen.
Ja. Aber um nochmal auf den Punkt zu kommen, wir halten den für illegal, den Trojaner.
Ja.
Die
Wenn er denn wirklich von den Behörden ist, dann ist das ziemlich böse.
Ja, die Gesetzgebung, und es ist aufgerufen, dem ein Ende zu bereiten.
Mhm.
Und er ist schlecht programmiert.
Schrecklich.
Und wir machen jetzt Musik.
Genau,
wir machen jetzt Musik. Was machen wir für Musik?
Entweder bei dir was oder bei mir was.
Ja, aber wir machen wir bei dir was.
Machen wir bei mir
du
was.
Du hast hier was mitgebracht.
Dann machen wir Nanowar. Ich glaube, ich habe das schon mal das eine oder andere von gespielt. Und wir machen jetzt mal... ich hoffe, dass das hier vom Abspielen funktioniert. Tricycles of Steel. Also die Dreiräder des Stahls.
Es lädt.
Ich das sieht gut aus.
Bis gleich.
Pincella.
Nanowar mit Three Cycles of Steel.
Genau.
Ihr hört Radio Free FM, dem freien Ulmer Radiosender. Freie Radio. Super cool.
Ja.
Super cool. Free FM. Solltet ihr öfter hören, falls ihr das nicht eh schon tut. Coole Sache.
Das ist das einzige Radio, das ich eigentlich noch bewusst höre. Wenn ich Radio hören will, dann höre ich gerade zur Zeit Free FM, wenn ich Empfang habe.
Genau. Mach ich auch so. Es gibt einfach cooles Programm.
Ja. Und wer sind wir?
Wir sind der Fredio.
Genau.
Und du bist Hannes.
Ja, ich bin Hannes und du bist, lass mich überlegen, ich glaube, es fing mit M an. Matu, genau.
Ich bin Matu. Und wir sind vom Chaos Computer Club Ulm und haben uns jetzt heute schon über den Staatstrojaner unterhalten. Falls ihr zu spät eingeschaltet habt, schaut die nächsten Tage mal auf unserer Website vorbei, www.defradio.de. Dort werdet ihr die Sendung runterladen können und nachhören können. Sogar mit Musik, weil wir spielen ja immer freie Musik.
Genau.
Es war gerade auch freie Musik. Und auch alte Sendungen, also fast alle Sendungen, die jemals bei uns gespielt wurden, könnt ihr da nachhören.
Ja
wir hatten den Bundestrojaner und jetzt wechseln wir aber das Thema. Und zwar weitere Nachricht, am Mittwoch ist Steve Jobs verstorben. Steve Jobs war sehr lange Zeit CEO von Apple. Firma Apple, die Apple Computer, die Shiny Geräte herstellt. Ich war ziemlich, überrascht, erschrocken, muss ich sagen, als ich das gehört habe.
Also ich habe schon gedacht seit einer Weile, dass es eigentlich irgendwie krass ist, dass er mit Bauchspeicheldrüsenkrebs noch so lange durchgehalten hat. Dass es jetzt halt dann plötzlich so ganz, ganz schnell war, er ist zurückgetreten als CEO und plötzlich danach, zwei Wochen später oder so, ist er gestorben. Also, das war schon krass.
Er war lange Zeit sehr krank. Das wusste man.
Zwei Jahre.
Ja, es
ungefähr.
Es gab wieder Gerüchte und dann gab es wieder Sachen, die Gerüchte bestätigen, und dann wurde wieder beschwichtigt, dass es doch nicht so ist.
Dann war er irgendwo bei einer OP und dann hat jemand anders irgendwie mal eine Keynote machen müssen und dann war er plötzlich wieder da und alle haben sich gefreut und so weiter. Und dann ist er halt eben vor drei Wochen oder so dann zurückgetreten von seinem CEO-Posten. Vier Wochen fast schon. Und ist dann jetzt wohl gestorben.
Der war ziemlich beliebt.
Ja.
Also viele Leute haben einfach... Also er wurde einfach mit Apple in Verbindung gebracht. Also Apple hat man eigentlich irgendwie automatisch an Steve Jobs gedacht. Das war so ein, oft auch so als Synonym gebraucht.
Ja,
also,
es ist halt so ähnlich
Steve wie... Steve Jobs hat wieder ein neues iPhone rausgebracht. Nicht Apple, sondern Steve Jobs hat
es gemacht. Ja, er hat das gemacht. Noch ziemlich krasser als bei Bill Gates eigentlich.
Ja, viel
Bill
krasser.
Bill Gates und Microsoft ist nicht so stark die Bindung. Richtig. Also vielleicht sollte man ein bisschen so erzählen, was Steve Jobs so in seinem Leben gemacht hat vielleicht. Was wir so wissen.
Ja, okay.
Also er hat... irgendwann mit Steve Wozniak oder so irgendwie hieß der, zusammen Apple gegründet, damals in der Garage, hat den
1976
Apple, genau, hat die Apple-Rechner rausgebracht, Lisa, Apple 1 und 2 und sowas irgendwie.
Genau.
Und dann haben sie sich irgendwie verstritten, dann ist Steve Jobs weggegangen, hat ein paar andere Sachen gemacht, unter anderem hat er sich Pixar, glaube ich, gekauft.
Er hat bei Next gearbeitet.
Hat dann Next gegründet eigentlich
gearbeitet. Genau,
Next sind diese, es waren zwischendurch mal Rechner, die hatten ein relativ neues Interface, also User Interface mal wieder und so, und hatten ein paar tolle Ideen. Und die wurden dann, als es Apple schlecht ging, wurde dann Next aufgekauft und mit ihnen halt auch Steve Jobs. Und er ist wieder zu Apple gekommen und hat dann Apple wieder gerettet, sozusagen.
Ich muss mal ganz kurz hier unterbrechen und was aus dem Chat vorlesen.
Ja.
Markus im Chat schreibt, dass es die Verschwörungsgerüchte gibt, dass Steve Jobs gestorben sei, weil er mit Tim Cooks Präsentation sehr unzufrieden gewesen war. Das ist ein bisschen fies, aber...
Ja. Weil Tim Cook nicht in Rollkragenpolierung gelaufen ist, oder wieso?
Ich habe keine Ahnung.
Ja, also an sich... Ich finde es sehr interessant, dass er hat Apple mitgegründet, wurde, ist wegen einem Streit gegangen, fast rausgeschmissen wurde er eigentlich. Mhm. Dann ging es irgendwie Apple immer schlechter. Währenddessen hat er halt Next gemacht und hat dann plötzlich wurde er wieder eingekauft nach Apple und dann ging es Apple wieder gut. Also er hat schon ziemlich viel krasse Innovationen auch gebracht und sowas. Eine interessante Persönlichkeit, auch wenn manche von seinen Sachen ich irgendwie komisch finde.
Aber das World Wide Web wurde auf einer Next Workstation entwickelt.
Ja.
Steht hier gerade.
Ja, also cool. Next, ich kenne auch jemanden, der hatte bis vor einer Weile noch eine Next am Laufen.
Cool. In der Uni West stehen welche rum.
Okay.
Coole Sache. Ja.
Das sind so, ja, so kleine schwarze Kisten.
Ja, und er kehrte zu Apple aber zurück. Mhm. Hier, 1996 kaufte, genau, Apple Next.
Genau.
Und seitdem, ja, war er eben das Gesicht der Firma, würde ich mal sagen.
Ja, und auch die, also viele sagen, dass er halt die treibende Innovationskraft war, die halt Apple gerettet hat vor dem Ruin und halt eben diese Marke rausgebracht hat, als diese Edelmarke, und dann jetzt langsam in den letzten Jahren mehr ins Geschäft rein mit vielen Leuten, viele Abnehmer, gerade mit den ganzen iPhone, iPad und sowas.
Aber, da aber hat er dennoch, viel mehr dennoch qualitative.
Ja, natürlich. Und also er hat auch den iPod mit viel mit reingesteckt in den iPod und den, ja, mitgefördert.
Also man kann schon sagen, dass es ein sehr intelligenter Mensch war, der vor allem ein sehr guter CEO war, Manager eben, ja, der eben auch Ahnung hatte, wie er Dinge verkauft.
Ja, er hat ein gutes Gespür gehabt für Produkte. Er hat eben den ersten Rechner mit sozusagen mit sinnvoller GUI, eigentlich ersten marktfähigen Rechner damit gebaut. Das war, glaube ich, die Lisa oder Apple II, ich weiß nicht genau, welche von beiden. Dann halt eben den ersten wirklich sinnvollen, tragbaren Musikplayer, iPod, und lauter solche Dinge. Also er hat da recht viel gepackt. Auch wenn manche, das muss ich ehrlich sagen, manche Entscheidungen oder manche Einstellungen, die er hatte, gerade zum Beispiel, niemand braucht einen Stift und sowas auf Tablets, das kann ich nicht nachvollziehen, aber das sind halt auch so Geschmackssachen.
Ja, ich meine, ich arbeite auch an meinem Rechner fast ausschließlich mit der Tastatur und benutze nur die Maus, nur wenn es sein muss. Und ich glaube, da würde er auch überhaupt nicht mit mir übereinstimmen.
Nein,
das wäre ganz schrecklich. Aber es ist einfach ein anderes Anwendungsgebiet. Genau, ich meine, ich schreibe hauptsächlich Texte und code und so Zeugs. Und wenn ich jetzt Grafiker wäre, dann würde ich auch andere Anforderungen einfach haben, ja, an mein System.
Aber du wirst trotzdem vermutlich noch mehr mit Tastatur arbeiten als manche anderen.
Ja, gut.
Das stört, wobei ja auch das nicht auf dem unbedingt. Mac auch
ganz gut, ja, geht, muss ich sagen. Also
vor allem, man kann auch bei Mac, das finde ich immer noch toll, man kann die Tastatur-Shortcuts recht gut systemweit benutzen. Und die funktionieren dann auch bei allen Anwendungen wieder passend. Das ist sehr gut gemacht.
Ja. Ja, ja, Steve Jobs ist diese Woche am Mittwoch verstorben. Mhm. Ich habe es am Freitag mitbekommen. Gestern kam bei Heise die Nachricht, dass die Vorstellung des neuen Android-Betriebssystems und des neuen Google-Telefons Nexus Prime aufgrund dessen verschoben wird.
Aus Pietätsgründen sozusagen, genau, ein bisschen, also, nach hinten verschoben. Man
sagt, ja, das, also jetzt hier sowas vorzustellen, was eindeutig Konkurrenzprodukt von Apple ist, wofür ja Steve Jobs lange einfach stand oder immer noch steht, das fanden sie nicht gut. Und finde ich auch eine ganz gute Entscheidung.
Ja. Und wenn da draußen wirklich Leute sind, die eben Apple und Mac-Rechner gar nicht mögen und auch iPods und sowas gar nicht haben, vielleicht könnt ihr ja trotzdem sozusagen im Gedenken an Steve Jobs noch einen Pixar-Film schauen, weil die gehören ihm ja auch oder haben ihm gehört und haben dann eben, da ist sowas Ähnliches passiert, wenn ich mich gerade nicht irre, wie bei Next wurde von Apple aufgekauft und Pixar wurde von Disney aufgekauft. Und da ist ungefähr, ist was Ähnliches passiert, dass er da immerhin dann in die Vorstände reingerutscht ist und so. Also, ja, und Pixar-Filme kann eigentlich fast niemand sagen, dass die schlecht sind. Also, ich kenne keinen Pixar-Film, der schlecht wäre. Das muss ich jetzt ehrlich sagen. Also, da stecken intelligente Leute dahinter.
Ja, also, die geben sich da echt Mühe mit. Und gut, steckt auch viel Geld drin, muss man sagen.
Ja, klar.
Ich verdiene auch viel Geld damit.
Klar.
Aber gerade wenn man sich für solche Technologien interessiert, ist es halt schon auch ein riesiger Spielplatz.
Wir haben jetzt hier unseren Apple-Fanboy gar nicht dabei.
Michi. Schade.
Ja. Der,
Michi, wenn du zuhörst, komm doch in den Chat oder ruf uns an.
Genau. Dann kann er noch ein bisschen.
Michi war schon lange nicht mehr hier, gell?
Ja. Passiert. Ja, haben wir sonst noch was? Also ihr könnt natürlich auch, wenn ihr noch den Nachruf von Apple sehen wollt, apple.com/Steve Jobs. Da gibt es einen kleinen Nachruf.
Genau. Ja, ich glaube, wir brauchen das Thema jetzt hier nicht in die Breite zu drücken. Falls ihr der Meinung seid, dass wir irgendetwas vernachlässigen oder dass wir noch irgendwas erwähnen sollten, ihr habt die Möglichkeit, uns zu kontaktieren. Gerade schon gesagt, es gibt einen Chat, einen IRC-Chat. Und zwar findet ihr den auf dem Server irc.bn-ulm.de und geht dort in den Channel DevRadio, DEV Radio. Wir haben die Website www.devradio.de. Dort gibt es Sendungen zum Nachhören und auch Kontaktmöglichkeiten. Und wir haben ein Telefon hier im Studio, das heißt zur Sendung. Wir sind ja live hier im Radio Free FM Studio in Ulm. Und ihr könnt uns hier anrufen unter der Telefonnummer 0731 938 6299. Und ihr direkt zu uns. Ich wiederhole die Nummer nochmal. Das ist die 0731 938 6299. Wenn ihr meint, ihr möchtet uns irgendwas sagen. Genau. Oder möchtet mal im Radio sein. Oder wenn ihr nicht im Radio sein wollt, könnt ihr uns auch während der Musik anrufen.
Genau. Musik. Wir spielen jetzt nochmal Musik, würde ich sagen, ein klein wenig, bevor wir dann zum nächsten Thema kommen. Spielen wir nochmal was von Nanowar?
Das ist gerade ein bisschen hart nach dem Thema, oder?
Ja, okay, dann spielen wir was anderes.
Ich weiß nicht genau, wie meine Musik hier klingt. Ich hätte hier was von Arsonist und der Song heißt Jazzy. Also meine CD ist heute ein bisschen jazzig. Weiß nicht mehr so genau, wie es klingt, aber das hören wir jetzt gleich. Ich glaube, ganz cool. Jesse und Arsonist. Jesse, bis gleich. So, da sind wir wieder. Dev Radio auf Radio Free FM. Ja. Der Song war von Arsonist Jesse. Und zum Beweis, dass das Telefon funktioniert, haben wir jetzt den Markus hier. Hallo Markus, hörst du uns?
Ja, ich höre euch wunderbar. Und ich höre auch von der Musik übers Telefon.
Das ist gut.
Eigentlich gut zu wissen, dass es funktioniert. Und auch mal toll, dass man nicht nur Hardrock spielt.
Hardrock?
Auf den Kollegen. Ja, und Metal.
Wir haben doch kein Hardrock gespielt. Das war Metal-Parodie. Das ist noch nicht mal richtiges Metal. Also eigentlich nach ihrer Aussage ist das das trueste Metal überhaupt, aber wenn man sich die Texte anhört, nein.
Man wird spätestens in 30 Jahren darüber lachen, dass man mal über solche Musikstile nachgedacht hat. Das heißt, man könnte es jetzt schon als Parodie auffassen. Ja. Es ist laut und Gitarren verspielt.
Das war doch überhaupt nicht laut. Laut ist was ganz anderes, aber egal. Ja, ich weiß, du magst das nicht.
Es deckt das ganze Spektrum ab von Musik, von tiefen Tönen über Hochtöne. Es macht einfach Krach überall. Es ist schlimmer als Straßenverkehr.
Nee.
Das sei nur eine unqualifizierte Meinung am Rande.
Ja.
Ich nutze die Chance und grüße alle Leute, die mich kennen.
Also nicht so viele, oder?
Ich kenne dich, hallo Morphin.
Ja, ich kenne dich auch. Danke für den Gruß.
Um zu beweisen, dass man heute auch noch ohne Facebook wunderbar auskommt.
Ja, man kann nämlich übers Radio die Freunde grüßen. Nur du kannst sie nicht kruscheln.
Das war doch StudiVZ.
Ja, das war StudiVZ.
Benutzt es eigentlich noch irgendjemand?
Ich weiß nicht.
Ich bin seit neuestem auf Facebook dabei.
Oh, du Armer.
Und die Geschichte ist relativ gut. Es gab in den heißen Nachrichten die Nachricht über drei Ägypter, die beweisen wollten, wie einfach Social Engineering funktioniert. Sie haben Folgendes gemacht. Sie haben ein Werkzeug geschrieben, dem man eine Facebook-Profil-URL gibt und ein Facebook-Konto. Und es kopiert einen Freund aus der Freundesliste und freundet sich mit den gesamten Freunden an und schickt am Ende dem Opfer eine Freundschaftseinladung. Und wenn es damit fertig ist, dann kopiert es sein ganzes Profil runter.
Okay.
Das war einfach, um zu beweisen, wie einfach Social Engineering funktioniert und wie weit Privatsphäre nicht reichen kann.
Zum wie einfach Social Engineering funktioniert, da gab es auf dem Camp einen witzigen Vortrag.
Ja.
Wie ist der? Steal everything.
Kill everyone. Irgendwie sowas. Ja, aber das war ja dann eher so, dass man sozusagen ein scheinbares Social Engineering betreibt, weil halt man freundet sich mit allen Freunden an und dadurch, dass man alle Freunde des Zieles kennt, muss man ja auch ein Freund sein, so ungefähr. So hat es funktioniert, oder wie?
Ja, genau. Okay. Du hast halt viele gemeinsame Freunde und du bist zufällig die Identität eines bereits bekannten Freundes.
Ah, du bist schon jemand.
Es nimmt einen Freund aus der Freundesliste, kopiert dessen Profilfoto und dessen Pinwand-Einträge.
Okay.
Was man halt so kopieren kann und täuscht damit eine andere Identität vor. Und da die Authentifizierung etwas schwer funktioniert, und die meisten Leute einfach froh sind, ein bekanntes Gesicht zu sehen, funktioniert es relativ gut. Ich habe aktuell gegen den Freund eine Wette laufen, dass ich bis Dienstag bei mir auf der Freundesliste lande. Und er ist vorgewarnt. Ich werde mal sehen, ob er etwas misstrauisch ist.
Er nimmt dann vielleicht einfach gar keine Freundesanfragen an. Das wäre das Einfachste.
Das Weiße habe ich festgestellt, dass mein Account natürlich weiblich ist. Mhm. Das hat den Vorteil, dass man von den Männern mehr Aufmerksamkeit bekommt von den Frauen weniger argwöhnig angeschaut wird.
Ja.
Ich bin bisher bereits schon ein paar Mal angebaggert worden und habe mich echt gefragt, ob man nicht mit ein paar netten Nachrichten zurück ein paar soziale Gefüge ändern könnte. Also dieses Facebook-Zeug ist ein ganz nettes Werkzeug, das wirklich ganz legal Leute stalken.
Vor allem, jeder, der auf Facebook ist, will ja auch gestalkt werden, oder nicht?
Zumindest sollte er es wollen, weil sonst sollte er da nicht drauf sein nach Möglichkeit.
Also du möchtest nur von einem legalen Benutzerkreis gestalkt werden. Und die andere Sache war, ich habe für mein erstes Facebook-Profil, ich habe mittlerweile mehrere, meine erste Spam-E-Mail-Adresse verwendet.
Mhm.
Und man hat mir angeboten, dass ich doch die Login-Daten meines E-Mail-Kontos geben könnte, damit mein Adressbuch gescannt wird.
Ja,
um mir möglichst viele Freunde vorzuschlagen.
Das macht Google auch und so.
Aufgrund der Freunde, die mir dann vorgeschlagen wurden, habe ich festgestellt, wie viele das tatsächlich gemacht haben.
Ja.
Sehr erschreckend.
Ja. Das machen recht viele. Das sind wir da eben. Also bei Google Plus kann man das gar nicht verhindern, wenn man in seinem Google-Account Daten drin hat, Freunde drin hat, werden die automatisch eingetragen und so. Also, ja.
Genau, ich habe da Leute drin, die gar keinen Google-Account haben.
Genau, die haben irgendwelche Mailadressen und die werden trotzdem dann.
Einfach nur deshalb, weil ich von denen schon mal eine Mail bekommen habe.
Genau. Sehr komisch, aber.
Ja, funktioniert wunderbar. Also,
die müssen mit dir befreundet sein, wenn du schon eine Mail von denen bekommen hast. Ja.
Also, ich bin der Meinung, dass dieses Facebook-Zeug ein ganz tolles Werkzeug ist. Wir haben bisher nur seinen wahren Verwendungszweck falsch verstanden.
Okay, eigentlich ist es für die ganzen armen Nerds, die keine Freunde haben und die sich so dann wenigstens virtuelle anschaffen können. Verdammt, das tun sie doch sowieso schon.
Also ja. Ich muss sagen, man hat ja noch mehrere Nebenfunktionen von Facebook. Es gibt dort tiefere Ausschnitte als in einschlägigen Videos. Bei Leuten, die ebenso aufmerksamkeitsbedürftig sind. Das deckt so ziemlich die Quellen aller menschlichen Interessen ab.
Mm. Ja, vor allem jetzt durch diese Timeline kann man dann ja noch mehr rausfinden und dann braucht man eigentlich die ganzen Partnersuch-Dinger nicht mehr, weil man kann ja eigentlich dann über diese Timeline sozusagen so einen Index drüber rechnen lassen. Da gibt es bestimmt bald ein Spiel dafür, dass das kann und dann kann man da eben dann schon Partnersuche über Facebook machen und sowas, ganz sicher.
Ich habe mir überlegt, ob ich nicht Profile in regelmäßigen Abständen rauskopieren sollte und dann mal die Veränderung der Person darstellen. Ich möchte bei der Gelegenheit um eine Spende für Festplatten bitten.
Da könntest du dich vielleicht mit Michi zusammentun. Der hat ja auch schon zu Facebook was visualisiert. Ja. Das war so sein bekannten Netzwerk, also so als 3D-Mindmap quasi.
So halt die Bekannten und die Freunde der Freunde und halt wie kennt er den wen und sowas.
Da kann ich auf ioexception.de verweisen, da hat er nämlich dazu geblockt.
Genau.
Das ist ein ioexception.de interessanter Blog zu Nerdkram.
Ja, kann man so sagen.
Ziemlich cool. Ja, ja, Facebook ist nicht so datenschutzfreundlich.
Mhm. Ich bin erstaunt, dass zwischen meinem ersten und meinem zweiten Account die Anmeldung, die nur ein paar Tage auseinander liegt, ich schon wieder die Privatsphäre-Einstellung nicht gefunden habe, dass meine E-Mail-Adresse nicht angezeigt wird.
Ja, siehst du.
Ja, siehst du. Das wird alles dauernd irgendwie verändert und irgendwo versteckt und es ist schrecklich, rauszufinden. Vor allem,
Nein, es wird verbessert, du verstehst das nur falsch.
Ach so, eigentlich will ich, dass alle meine Daten offen sind und ich bin nur so blöd, sie immer zu verstecken zu versuchen.
Wir haben schon festgestellt, wir verstehen die Warnungen von Facebook einfach nur falsch. Das ist gar nicht so schlimm, wie alle glauben.
Ja.
Ja, und das ist überall so, also da ist nicht nur Facebook betroffen. Und genau aus diesem Grund hat der Föbot e.V. eine Petition gestartet.
Ja, eine Petition zur datenschutzfreundlichen Voreinstellungen.
Genau.
Vielleicht kann man kurz was aus dem Text rauslesen. Ich habe hier die Begründung. Und dann heißt es halt eben, technische Systeme werden immer komplexer und Datenverarbeitungen immer unübersichtlicher. Viele Menschen verfügen nicht über die Fähigkeiten oder die zeitlichen Ressourcen, sich intensiv mit diesen Fragen auseinanderzusetzen, also welche Daten wer bekommt.
Ja, und selbst wenn wir da Motivation für hätten, Markus hat ja gerade schon erwähnt, man findet die einfach nicht.
Genau.
Diese Voreinstellungen.
Es wird dauernd irgendwo anders hingelegt, man muss sich durch 5 Menüs durchklicken, um dann endlich diese eine Einstellung zu finden, die dann irgendwie das komplett ausschaltet oder auch nicht und sowas. Und deswegen fordert der Föbot eben Privacy by Default.
Ja, Markus, möchtest du eigentlich weiter im Telefon rumhängen oder wartest du schon sehnsuchtsmäßig drauf, hier aufzulegen?
Ich wollte noch irgendwas erwähnen, dass man natürlich jetzt im Rahmen des Chattens und Telefonierens und Bildschirmanstarrens irgendwo entfallen ist.
Tja.
Ja, wir können dich auch einfach hier am Telefon lassen, kannst mit uns mit.
Ja, du kannst natürlich mitquatschen, wenn du willst.
Klingt gut.
Weil, also Privacy by Default ist schon natürlich mal wieder so ein Buzzword, aber an sich
wir können auch mal das zweite Telefon hier einschalten, dann können auch noch andere Leute anrufen. Dann blockierst du nicht die Leitung. Ich suche mal kurz den Knopf und Hannes quatscht so lange weiter.
Genau. Nämlich, also...
Mit Privacy by Default das Problem, dass es eine große Lobby gibt, die dagegen steht, und zwar nämlich die Daten verarbeiten und daraus Geld schöpfen.
Ja, das geht natürlich mal wieder nicht, diese ganze Sache, es geht nur darum, die Daten so zu schützen, dass sie nicht, also dass niemand anders zum Beispiel die ganzen Daten sieht, sondern man muss dann jedes Datum einzeln freischalten, damit es jemand anders sieht. Natürlich auch, hoffentlich geht es auch auf Werbeunternehmen. Allerdings, Facebook hat die Daten ja immer noch. Das heißt, wenn Facebook das sinnvoll baut, könnten sie trotzdem ohne Probleme Werbung passend platzieren, nur müsste halt sozusagen Facebook die Werbung aussuchen, statt dass die Daten an das Werbeunternehmen geschickt werden und die Werbung dann aussuchen anhand von den Daten. Also man könnte das zur Not schon so bauen, aber ja, es geht halt am Ziel vorbei eigentlich, dass Facebook halt immer noch die Daten hat und das ist halt das eigentliche Problem. Aber wenigstens schon mal etwas in die richtige Richtung.
Ich stelle fest, dass meine weiblichen Facebook-Accounts ein ganz interessantes Werbeprofil haben, das ich so vorher nicht kannte als Mann.
Schuhe?
Ich bekomme extrem viel Schuhwerbung und
Parfümwerbung?
Nein, die noch nicht. Und die ganze Singlebörsenwerbung, die ist plötzlich raus.
Ah.
Gar nicht mehr.
Das heißt, nur Männer brauchen Singlebörsen und Frauen brauchen Schuhe.
Das scheint die Suggerierung von Facebook
das
zu
ist,
sein.
Das ist jetzt, ja. Das ist die, du bist erleuchtet worden gerade. Männer brauchen Singlebörsen, Frauen brauchen Schuhe. Damit hast du alle Fragen der Welt erklärt.
Wunderbar. Und was machen wir mit Kindern? Den geben wir
42.
Der Kinder musst du einfach nur teures Spielzeug geben.
Genau. Also entweder teure Singlebörsen-Spielzeuge oder teure Schuhspielzeuge. Das ist doch ganz einfach.
Zum Thema der Privacy by Default. Euer Browser könnte jetzt eine neue Einstellung haben, den sogenannten Do Not Track Header.
Ja.
Bei dem er Webseiten per HTTP-Option mitteilen kann, dass er nicht nachvollzogen werden möchte. Und im Gegenzug fällt mir ein, der Panoptik-Click der Electronic Frontier Foundation, der versucht, dass er Browser-Fingerprints gegeneinander abgleicht und euch dann sagt, wie einzigartig euer Browser ist. Mhm. Meine Browser, die ich benutze, sind aufgrund ihrer Einstellung von sehr, sehr einzigartig. Und zwar unter den 2 Millionen getesteten Browsern gab es kein Exemplar, das doppeldeutig war.
Ja, bei meinem genauso.
Ja, das ist...
Und ich habe das dumme Gefühl, dass wenn ich der Einzige bin, der sagt, dass er nicht getrackt werden möchte, dass ich dadurch noch einziger werde.
Ja, also ich habe deswegen öfters mal irgendwie so, dass ich mehrere Browser benutze und wenn ich dann irgendwie halt komfortabel was suchen will, dann mache ich das halt mit meinem Standardbrowser. Aber ich habe auch noch ein paar Browser, die halt einfach so Standardeinstellungen sind, wo ich dann halt auch die ganze Werbung sehe. Das ist zwar nervig, aber dann kann man nicht so leicht getrackt werden. Nur auf Browser oder
aber zu dem Do Not Track Header, die Idee ist ja irgendwie zu sagen, ja, man möchte nicht getrackt werden. Natürlich funktioniert sowas in der Praxis. Es ist die Frage nicht, wie gut es funktioniert, weil die meisten werden es einfach trotzdem machen.
Ja, das ist halt
aber,
nur so.
Aber man hat dann irgendwie so eine Handhabe. Also man kann dann sagen, hey, du hast mich getrackt, obwohl du wusstest, dass ich das nicht will. Weil bisher können die Leute sagen, ja, wieso, kann ja sein, dass du das wolltest und wie sollen wir das denn wissen? Aber jetzt kann man sich so auf diese Art und Weise nicht mehr rausreden. Das finde ich einen ganz interessanten Aspekt.
Ja, das stimmt schon. Allerdings, es bringt nicht viel, wenn dann irgendwo ein Unternehmen irgendwo in Amerika oder irgendwo in China sitzt, dann interessiert das die einen Scheißdreck, ob ich da jetzt das Do Not Track anhabe oder nicht.
Ja, aber ich finde es trotzdem. Also ich bin dafür.
Ja, ja.
Ich hab viel drüber nachgedacht und habe mir gedacht, das bringt doch nichts und macht doch jeder, was er will. Aber ich bin trotzdem dafür, selbst wenn es in der Praxis nicht viel bringt,
einfach zu zeigen, was man will.
Genau, man muss einfach irgendwie dazu stehen, was man
macht. Ja, das ist auch bei ganz vielen anderen Dingen eben wichtig, dass man eben zu seinen Überzeugungen steht und das, wenn man etwas nicht will, dann muss man das auch sagen, wenn man irgendwie gegen irgendwas ist, muss man dafür auch auf die Straße gehen oder sowas, man muss sich halt einfach äußern. Wenn niemand sich äußert, dann denkt man, ja, das sind wohl alle dafür.
Und ich bin für datenschutzfreundliche Voreinstellungen und deshalb lege ich euch ans Herz, euch diese Petition anzuschauen und euch zu überlegen, ob ihr da unterzeichnen möchtet. Dazu geht ihr auf foebud.org. Das schreibt man foebud.org. Ich werde es auf der DevRadio-Website verlinken. Am besten sofort, damit ihr gleich nachschauen könnt. Mhm. Das werde ich jetzt hier gleich
und
live
zur machen. Zurzeit haben wir auch schon ein paar einige bestätigte Teilnehmer. Die wurde vor ein paar Tagen erst veröffentlicht. Läuft bis zum 4. Dezember. Braucht 50.000 Unterschriften und zurzeit sind es 8.500. Also wenn ihr da Interesse dran habt, dass ihr nicht mehr sinnlos in allen Datenschutzeinstellungen rumfuhrwerken müsst, bis ihr endlich diese umgestellt habt, dass nicht mehr alles öffentlich ist, sondern dass es von vornherein halt eben so sinnvoll eingestellt sein muss. Also sinnvoll in dem Sinne, dass halt möglichst wenig freigegeben wird oder nichts freigegeben wird, dann eben auf die Föbot-Seite gehen, die jetzt dann auch gleich auf der Webseite steht und eben mitzeichnen. Gibt es eine kleine Begründung, sind nur 2-3 Absätze, kurz durchlesen. Ja.
Übrigens, diese Petition, also diese Software, mit der diese Petition erfasst wird, hat natürlich auch datenschutzfreundliche Voreinstellungen.
Ja.
Ja.
Ja, hast du noch was, Markus?
Ich bin gerade verwundert, dass die vom Föbut nicht auf die Seite ePetition.bundestag.de verlinkt.
Nee, ich bin nicht verwundert, weil wir wissen ja nicht, was die für Datenschutzvoreinstellungen haben.
Eigentlich nicht, ja. Was die da für Datenschutz betreiben.
Also wir wissen,
das ist irgendein komisches Forum.
Genau. Man muss es ja nicht machen. Es ist klar, ePetition, dieses Portal für Petitionen an den Deutschen Bundestag, ist sehr beliebt und vielleicht würden da automatisch ein paar mehr Mitzeichner sein. Aber ich muss sagen, Respekt, dass sie das nicht da drauf gesetzt haben, sondern ihre eigene Seite gemacht haben.
Ja. Habt ihr euch mal irgendwie angesehen, was der Petitionsausschuss mit dem Petitenten macht?
Wie das genau funktioniert, wenn das bei, also wenn man bis zu einer gewissen Zeit die 50.000 hat, dann gibt es eine Anhörung, bei der der Petent, wie auch immer, hingeht und dann das vorträgt irgendwie, und wenn man das bis zum Endtermin schafft, also nicht zu dem früheren Termin, sondern zu dem letzten Termin die 50.000 schafft, dann muss sich der damit befassen. Das heißt halt nicht so viel. Aber wie genau das dann abläuft, es muss auf jeden Fall, es ist nicht so, dass es dann irgendwie zwingend in Gesetz umgebaut werden muss.
Ja, da gibt es auch viel Kritik dran, dass man da eigentlich mehr als Bürger mehr Einfluss drauf haben sollte.
Ja, vielleicht
sollte man da mal eine Petition
erwähnen, falls ich es nicht kenne. Eine Petition ist die Möglichkeit, dass ein Bürgerlicher, also kein Politiker, ein Gesetz vorschlagen darf.
Ja, oder eine Gesetzesinitiative startet sozusagen und sowas. Ja. Und er braucht dann halt eben 50.000 Unterschriften.
Die Grenze von 50.000 ist doch schon seit Jahren drin. Man hat es nun damals in Hardcopy machen müssen, was ziemlich schwierig machte.
Ja, klar. Nur seit es halt im Internet geht, dann geht das relativ einfach, die 50.000 immer voll zu kriegen.
Würde ich jetzt nicht sagen.
Also einfacher, als wenn man auf der Straße irgendwie Zettel dann rumbekommt, ein bisschen einfacher.
Ja,
vor allem, wenn es netzpolitische Themen sind.
Ja, stimmt.
Gibt es auf der Petitionsseite auch viele Trolle?
Ja, auf jeden Fall.
Die Trolldichte wird auch weiter zunehmen.
Ja, klar.
Ja, kann man leider nichts dagegen machen. Zurücktrollen, ist nicht gerade...
Einfach nicht unterschreiben und fertig. Wenn es komische, trollige
Petitionen sind. Achso, du meinst Trollpetitionen. Ja, da gibt es haufenweise.
Ja.
Aber zum Glück kann man die nach irgendwie Unterschriften sortieren, nach Menge von Unterschriften. Und das ist normalerweise nicht recht gute Sortierung. Ja.
Wenn ihr euch auch mal anschaut, wie die Diskussionen zu bekannten Petitionen ablaufen, ist auch da eine auffällig hohe Dichte an Trollen vorhanden, die sich nicht belesen haben und dennoch mit argumentieren.
Ja. Das ist auch... Das ist aber immer so. Es gibt immer Leute, die dann halt einfach mitreden wollen, ohne es sich vorher wirklich sinnvoll informiert zu haben.
So, im Hintergrund habe ich schon die Petition von Fehmut unterschrieben. Ich hatte es nämlich noch nicht gemacht.
Ja, ich habe es vorher vor dem Radio auch noch schnell gemacht.
Genau. Damit du jetzt behaupten kannst, du seist einer der tollen Pioniere, die...
Ja, ich bin unter den 8.500. Also.
Ja, und den 8.500 Pionieren, die für datenschutzfreundliche Voreinstellungen sind.
Genau.
Unsere DevRadio-Website ist auch datenschutzfreundlich. Die nimmt euch nämlich überhaupt keine Daten ab.
Genau.
Und auf der Website zu dieser Seite, da geht ihr einfach oben auf Sendeplan und dann seht ihr da die aktuelle Sendung und da ist der Link zur Petition. Klickt drauf, lest euch durch, schaut, ob ihr da mit einverstanden seid und ob ihr da vielleicht nicht für unterschreiben möchtet. Geht schnell.
Genau, wenn ihr später drauf schaut auf die Seite, dann liegt die natürlich nicht mehr im Sendeplan, sondern im Archiv.
Genau, sobald die Sendung geschnitten ist, legen wir die ans Archiv, dann müsst ihr im Archiv nachschauen.
Genau.
Da könnt ihr euch auch die Sendung nochmal anhören.
Genau, mit unserem Gerede hier, mit Markus am Telefon, ja.
Alles mit drin, unzensiert.
Ja, Markus.
Bekomme ich damit den nachträglichen Moderatoreneintrag für die Sendung?
Nee. Wenn du uns lieb drum bittest, vielleicht.
Ja. Fick ich rum. Nö. Okay.
So. Sollen wir jetzt mal wieder so ein bisschen Metalmusik machen?
Metalmusik? Nochmal Metalmusik?
Ja. Ist das wieder Nanowar?
Ja, machen wir wieder Nanowar nochmal. Ich überlege gerade, Metall? Also Metal lalalala oder.
Ja, dafür.
Metal lalalala. Ja. Dann machen wir jetzt Metal lalalala.
Achte mal auf den Text.
Ja, genau. Von Nanowar. Aus dem Album Other Bands Play Nanowar Gay.
Und dafür müssen wir jetzt erstmal hier das Mischpult wieder umschalten, weil ich habe aus Versehen das Telefon statt dem Internet
richtig. Ja, dann mach das mal. Und ich mach mal hier, ich bereite mal das Abspielen vor. So, jetzt sind wir soweit. Jetzt sind wir
auch soweit.
Okay, dann spielen wir jetzt Metal lalalala. We'll be right back.
Ciao.
Ciao.
Anche tu sotto la doccia?
Evidentemente sì. Noto con piacere che ti è caduta la saponetta.
Oh sì, grazie. La raccolgo subito.
Coole Band.
Auf jeden Fall.
Nanowar. Oh, ich muss hier Markus wieder dazu nehmen. Markus hier, immer noch am Telefon.
Ja, hallo.
Er lässt sich einfach nicht abschütteln. Hi. Nee, finde ich cool, dass du anrufst. Es halt jetzt hier so ein bisschen. Ist bei dir auch so?
Bei mir nicht.
Okay, dann war das nur mein Stuhl. Okay. Wir haben uns heute schon unterhalten über den Bundestrojaner und darüber, wie der CCC ihn analysiert hat. Und wir haben uns unterhalten über den Tod von Steve Jobs ein bisschen. Und wir haben erwähnt, dass es vom Fürbot.org, also vom Fürbot e.V., eine Petition gibt für datenschutzfreundliche Voreinstellungen. Und wir unterhalten uns drüber, weil das alles Themen sind, die uns betreffen. Wir sind nämlich vom Chaos Computer Club Ulm. Und diese Sendung, die ihr gerade hört, heißt Dev Radio. Und dieser Sender, den ihr gerade hört, heißt Radio Free FM.
Ja. Genau. Ja, cool. Und jetzt haben wir nochmal ein lustiges Thema.
Ziemlich lustig.
Nämlich, also und auch ein bisschen erschreckend irgendwie, wie alles, was wir hier so bringen irgendwie. Virus befällt amerikanische Kampfdrohnen.
Ja, also amerikanische Kampfdrohnen und zwar Drohnen vom Typ, wo steht's? Hier Predator und was war der andere? Da, Predator und Reaper. Und wer schon mal irgendwie Filme gesehen hat, wo diese Kampfdrohnen vorkommen, Filme oder Serien, der weiß, das sind diese Dinger, die schwer bewaffnet in der Luft rumfliegen. Mhm. Und da sind jetzt halt Computerviren drauf.
Auf dem Steuercomputer der Kampfdrohnen.
Genau, auf dem Steuercomputer. Und irgendwie uncool, oder?
Vor allem, weil, wie es so schön heißt, hier, die betroffenen Flugzeuge werden trotzdem eingesetzt.
Ja, sie werden trotzdem.
Ist ja nicht so wild.
Ist ja nicht so wild, genau. Die Begründung ist, das Netzwerk ist sicher. Und das sei ja nur zufällig irgendwie reingekommen über eine externe Festplatte. Und da frage ich mich schon, was die da eigentlich für Sicherheitsanforderungen haben. Mhm. Okay, es kann passieren, es kann schon passieren. Ja, und weitere Begründung ist ja, die Viren beeinflussen ja nichts, sondern die protokollieren nur mit, was die Piloten machen. Und das steht da zwar nicht so explizit so drin, aber für mich hört sich das so an, als sei dieses Virus genau für diese Drohnencomputer geschrieben worden. Mhm. Und das macht mir dann schon ein bisschen Angst, weil die versuchen seit Wochen oder Monaten diese Viren loszuwerden und sie schaffen es einfach nicht, die kommen immer wieder zurück.
Mhm. Ich finde es auch lustig so, die schneiden ja nur mit, was wir tun. Ja, wenn wir gerade mit den Drohnen jemanden abschießen wollen, ist doch genau das, dass man weiß, was wir tun, das einzige Wichtige, was die Drohnen noch an Informationen liefern, außer natürlich noch ein paar Bilder, aber wenn man weiß, wie die Drohnen fliegen, man weiß wo, vielleicht sogar, wo sie hinfliegen und sowas, das sind doch gerade die Informationen, die wichtig sind.
Und es ist auch kein großer Schritt mehr, da was zu beeinflussen und selber zu tun. Also wenn man da schon Software drauf bekommt, die Zugriff auf die Steuersoftware hat, dann kann diese die auch beeinflussen. Das erinnert so ein bisschen an Terminator, huh? Skynet?
Klein wenig.
Der Kommentar kam gerade auch im Chat von Over.
Ja, also es könnte schon so sein, dass das hört sich auf jeden Fall böse an. Ich weiß natürlich nicht genau, inwieweit die natürlich wirklich sagen können, dass es kommt nichts mehr in das System rein und das bisherige tut nichts und es kommt auch keine Daten raus und sowas. Okay, vielleicht ist dann wirklich nicht so wichtig, aber es ist komisch, dass sie ihn seit Ewigkeiten nicht loskommen. Wie es so schön heißt, wir versuchen, den Virus auszuschalten, aber er kommt immer wieder zurück. Nach einem Informanten, zitiert im Wired-Blog. Also, ja, dann heißt es wohl, dass sie irgendwie, dass er wohl doch nicht so schlecht geschrieben worden sein kann, der Virus, und dass das, oder dass sich das Militär zu dumm anstellt. Ich weiß auch nicht.
Was ich auch gerade im letzten Absatz lese, ist, dass das Aufständische im Irak Videosysteme von solchen Drohnen angezapft hätten.
2009 schon.
Das ist mir jetzt auch neu und bisher. Wo waren das? Neulich habe ich irgendwo gehört, ja, die Terroristen können sich doch überhaupt keine IT-Menschen leisten, die sowas schaffen könnten.
Ja, ja. Weil die.
Das behauptet.
Gute Frage.
Ich weiß nicht mehr genau, wo das herkommt. Irgendwo habe ich das neulich mal gehört.
Also an sich.
Vielleicht war das auch ein Zitat von mir, ich habe keine Ahnung. Ich glaube nicht, sowas würde ich eigentlich nicht in die Welt setzen.
Ja, also ich finde es irgendwie erschreckend. Also es geht ja immer weiter zurück, möglichst wenige Soldaten, also Menschen in den Krieg zu schicken und immer mehr Maschinen. Aber wenn dann sowas passiert und sie jetzt heutzutage schon eine Software nicht sicher haben können und das noch relativ wenig Software ist. Wir haben bisher eigentlich nur Drohnen, die wirklich ferngesteuert sind. Es gibt noch keine wirklichen Kampfroboter oder sowas, die irgendwie durch Feld fahren und Leute abknallen, ferngesteuerte Panzer und sowas gibt es noch nicht wirklich, nur
also
Prototypen.
Also es gibt keine Bekannten, würde ich sagen, es gibt massenhaft Prototypen.
Es gibt massenhaft Prototypen und in Nordkorea waren, glaube ich, auch schon mal welche an der Grenze eingesetzt worden und sowas, aber also es gibt einige Leute, die da dran forschen gerade. Das kommt bald und wenn schon die Drohnen, die vermutlich zwar nicht bestückt waren oder bestückt sind mit Waffen, aber halt irgendwie Videoaufzeichnungen machen, aber wenn die mal mit Waffen bestückt sind und die jetzt schon nicht sicher sind, was passiert dann, wenn die mal, also wenn die mal wirklich eingesetzt werden sollen und dann plötzlich drehen sie um und bomben die anderen nieder, also die eigenen nieder. Die wenigen Soldaten, die dann vielleicht noch draußen sind.
Also ein einfach zu habendes Feature, dass ich immer für den Eigenbau überlegt habe, das ist gewesen, ein Lasermikrofon zu bauen. Ein Lasermikrofon ist eigentlich ein Abstandsmesser, der ziemlich schnell ist, den man auf eine Glasscheibe richten kann und dann kann man hören, was darin gesprochen wird.
Ja, ja.
Und ich finde, dass diese Mikrofone auf eine sehr große Reichweite auch ziemlich präzise arbeiten und außerdem die an irgendwelche Fluggeräte ranzuhängen, macht bestimmt Spaß.
Ja,
ja. Gut, mit Fluggeräten ist es wahrscheinlich schwierig, weil die wackeln ja selber.
Ja, das müsste man halt rausrechnen. Wenn das Flugzeug groß genug ist, man mehrere GPS-Antennen dran hat, dann kann man vermutlich auf Zentimeter genau rausrechnen. Vielleicht noch mit Ultraschallabstandssensoren
und Ähnlichem. Aber Zentimeter reichen dir nicht, um Schallwellen aus dem Glas rauszufiltern.
Ultraschallabstandssensoren und Ähnliches und dann die rausrechnen geht eventuell.
Also ich sehe mit den Drohnen in naher Zukunft so richtig gute Überwachungshaltungen.
Ja.
Und ich denke, ich werde mal ein bisschen basteln.
Also was heißt das ist hier? So ein Quadrocopter mit Kamera und Mikrofon und fertig.
Das ist hier nahe Zukunft, ich würde sagen, das ist Gegenwart.
Ja, sie hatten vor einer Weile ja auch bei irgendeinem Konzert überlegt, ich weiß nicht, ob sie es dann eingesetzt haben, Quadrocopter mit Kameras zur Überwachung und eben, falls es dann zu einer Massenpanik kommt, dann zu wissen, wo was passiert und dass man die schnell steuern kann und so. Also das gibt's schon.
Ja, definitiv. Und
das Krasse finde ich immer noch, dass das Militär halt weiß, dass da Software drauf ist, die da nicht drauf gehört, aber irgendwie das wohl nichts dagegen tut. Keine Ahnung, wieso nicht. Das ist doch eigentlich, also aus meinem Verständnis, ich würde dann halt alle auf einmal abschalten, alle bekommen die neue Software und dann hat niemand mehr den Virus.
Also ich glaube, die haben schon Leute, die sich da Gedanken drüber machen.
Ja,
also,
aber
Militärsoftware hat üblicherweise einen Messpunkt, den nennt man Kritikalität, ob da Menschenleben davon betroffen sein könnten.
Ja.
Und wenn da Menschenleben dranhängen können, dann sind die verdammt hinterher, die Software zu testen und mit einem Zweitsystem zu verifizieren und dann nochmal gegenzurechnen.
Ja, vor allem.
Wenn sie es aus irgendeinem Grund schaffen, zu drehen, zu behaupten, da können keine Menschen dabei umkommen und der Schaden ist generell ziemlich marginal, dann ist es Militär ziemlich lappig, was Luftfahrt angeht.
Und es ist auch eigentlich ja nicht so wichtig, weil ein bisschen Friendly Fire gibt's auch immer, wenn sie ihre Leute auf Speed setzen. Also dann sind so ein paar Drohnen auch nicht so arg wichtig. Erst wenn viel damit passiert, dann gibt's Druck drauf. Aber wenn halt irgendwann mal aus Versehen ein Soldat deswegen stirbt, dann war es halt Pech und ja, So ungefähr.
So, ich lese jetzt mal wieder das Internet vor, beziehungsweise unseren Chat. Und zwar schreibt Over, wahrscheinlich hat sich das US-Militär dem Bundestrojaner eingefangen.
Und dann die ganzen Befehle, die dann die der CCC geschickt hat, um irgendwie was zu machen, haben dann auszusehen irgendwo. Nein.
Ja, das ist cool. Ich kann meine eigene Predator-Drohne haben.
Oh, das wäre voll gut. Ich will auch eine Predator-Drohne.
Ich glaube, wir gehen jetzt hier nach der Sendung in Hackspace und machen dann's mal.
Wo kann man Predator-Drohnen kaufen?
Brauchst du nicht kaufen. Die fliegen da rum und du brauchst es einfach nur.
Wo kann man die mitnehmen?
Es ist doch unter den Regierungen zurzeit in Mode, dass man Chinesen für alle Hackerangriffe verantwortlich macht.
Ja.
Also ich bin der Meinung, wir sollten uns mal Drohne schnappen und die Schuld abschieben. Es gibt bestimmt den Standardsündenbock, der sich da vereint.
Wir können sie ja in China landen. Oh nein, ich glaube...
Nee.
Wir markieren jetzt hiermit mal wieder vorsichtshalber diese Sendung als Satire.
Ja, die letzten 2 Minuten ungefähr waren ganz klar nicht ernst gemeint. Wer denkt, dass wir sowas ernst meinen, der kennt uns einfach nicht.
Genau. Also ich habe die Vermutung, dass ab morgen eure Telefone überwacht werden.
Das könnte schon sein, dass es sowieso schon gemacht wird. Dann, wenn ich das rauskriege, dann würde ich dafür halt vor Gericht ziehen oder sowas, wie auch immer.
Also ja. Willst du wen verklagen?
Ja, wenn ich nichts getan habe und die mir da deswegen wegen nicht vorhandenen Verdachtsfällen mir die Telefone abzapfen, natürlich. Ich wüsste nicht, wo es Verdachtsfälle bei mir gäbe.
Wer uns übrigens kennenlernen möchte und noch nicht genug abgeschreckt ist,
ja,
der hat die Möglichkeit, das zu tun. Und zwar jeden Montag an der Uni.
Genau, Montagabend.
Wir haben uns vor 2 Wochen schon darüber unterhalten. Ja, Uni ist zwar so, ja, wenn man nicht gerade Student ist oder dort arbeitet, man vielleicht so ein bisschen Bammel davor, in die Uni zu gehen. Aber das muss nicht sein. Also kommt einfach vorbei.
An die Uni darf sowieso eigentlich jeder immer, wenn man reinkommt, so ungefähr.
Die Türen sind, also meistens ist irgendwo eine Tür offen und man darf auch rein. Es ist öffentlich, es ist absolut legal, sich da aufzuhalten. Und jeden Montag treffen wir uns da und morgen ist auch wieder Montag, das ist der 10. Oktober, da ist sogar Chaos-Seminar. Nämlich einmal im Monat findet das Chaos-Seminar statt im Gebäude Kreuz O27 der Universität Süd im Hörsaal H20.
Was man nicht machen darf an der Uni ist übernachten oder sowas in der Art. Das ist natürlich dann nicht legal, aber man darf halt herkommen.
Okay.
Ja. Also jeder normale Mensch, der nicht irgendwie polizeilich gesucht wird oder sowas, darf kommen. Polizeilich gesucht darf theoretisch auch kommen. Das könnte nur sein, dass dann irgendwie das vielleicht die Polizei mitbekommt.
Oder also jetzt machst du mir zu viele Spezialfälle.
Ja, eigentlich schon. Jeder darf
eigentlich kommen. Wollte ich nur sagen, dass morgen Chaos-Seminar ist.
Auf jeden Fall Chaos-Seminar. Welches Thema?
Thema ist, ich habe schon wieder...
Terrapsiden oder
genau,
sowas.
Genau.
Es geht um die Säugetiere, die bereits vor den Dinosauriern ihre Ehre hatten.
Ah, vor den Dinosauriern.
Okay. Es gibt ziemlich lange Säugetiere.
Ja, ich wusste...
Und da waren sie.
Ich kenne mich auf jeden Fall, ich weiß, dass es die gab, am Ende der Dinosaurier auf jeden Fall gab es einige, die dann halt eben überlebt haben, während die Dinosaurier nicht überlebt haben. Gab es die auch schon vor den Dinosauriern? Interessant.
Das ist die Behauptung vom Vortrag morgen. Wenn du die Antwort haben möchtest, such ihn doch einfach.
Genau, das werde ich vermutlich auch tun. Das hört sich gut an.
ulm.ccc.de.
Genau, da findet ihr...
Such nach Chaos-Seminar.
Genau. Müsst ihr auch bei den News irgendwo stehen. Sonst auf der News-Mailingliste wurde es bekannt gegeben und so. Ja, also Drohnen, auf denen irgendwelche Viren laufen, könnten gefährlich werden. Vor allem, wenn noch mehr Maschinen im Krieg eingesetzt werden sollen.
Ja, ich glaube, alles Weitere wäre ein bisschen Spekulation hier, aber es ist halt doch eine interessante Meldung von gestern, dass eben Steuerungsrechner von diesen Kampfdrohnen, also von wirklich gefährlichen Maschinen hier von Viren befallen wurde. Langley hat gerade geschrieben im Chat, dass zu der Bundestrojaner-Sache die Zeit berichtet, dass das Innenministerium für diesen Sonntag noch eine Stellungnahme angekündigt hat.
Also da bin ich auch gespannt. Sie müssen jetzt entweder sagen, dass sie es nicht waren oder dass sie es waren, weil alles andere würde irgendwie nur Probleme bereiten und nur verdächtiger wirken lassen. Wahrscheinlich kommt es danach heraus, ja, das war eine frühe Pre-Alpha mit der Versionsnummer .0001 und das Ganze ist ja sowieso nur interner Testzweck und sowas in der Art. Und wir wissen auch nicht, wieso es dann irgendwo anders erschienen ist. Das dürfte eigentlich nicht sein. Wir werden unsere Quellen überprüfen, unsere Lücken schließen.
Ja, aber du siehst es viel zu negativ. Jetzt lass dich doch mal hier, lass dich doch mal
vielleicht überraschen. Vielleicht sagen sie auch, wir waren's.
Das wäre witzig.
Ganz, ganz, ganz knallhart. Ja, wir haben das gemacht und ja, wir stehen auch dazu. Das wäre mal ehrlich.
Das Innenministerium, bin ich da falsch informiert oder ist es unser Innengeheimdienst?
Innenministerium ist dann auch der Verfassungsschutz drunter, glaube ich.
Genau, und das ist praktisch der Inlandsgeheimdienst.
Inlandsgeheimdienst, wie ist FBI bei den Amis. Mhm. Der gibt's oder sogar, NSA oder wie auch immer.
Zu Geheimdiensten gibt es einen super Chaos Radio Express, beziehungsweise ja. CRE.
Ein gutes CRE.
Die Nummer finde ich jetzt mal kurz raus.
Ja, das war auf jeden Fall sehr toll, dieses CRE mit einem Politikwissenschaftler, ich weiß nicht, inwieweit der schon fertig war mit seinem Studium, der auch irgendwie so an einigen Sachen an einem Institut arbeitet, die Geheimdienste dann so untersuchen, und der hat da ziemlich viel Ahnung und redet dann halt über alles Mögliche, gerade auch wie man manchmal dann Geheimdienstaktionen aufdecken kann über ganz komische Sachen, dass halt irgendwelche Leute Fotos machen von Flugzeugen und die tauchen dann im Internet auf und plötzlich weiß man, ah, da war der Chef vom BND, war da plötzlich irgendwo, weil sein Flugzeug war dort. Und so Sachen.
Die Sendung hieß Nachrichtendienste und hat die Nummer CRE 159.
Ja.
chaosradio.ccc.de. Wobei mittlerweile gibt es, glaube ich, eine eigene Website dafür.
Die wird, glaube ich, noch umgezogen. Ich weiß nicht, ob die schon fertig ist.
Ist gerade dabei umzuziehen.
Ja. Ja, okay, also Kampfdrohnen, Datenschutz, Geheimdienste meine ich und so weiter. Sollen wir nochmal ein bisschen Musik machen oder sollen wir gleich noch zum unserem letzten großen Thema für heute kommen?
Ich bin für noch ein bisschen Jazz.
Machen wir noch ein bisschen Jazz.
Von Me. Ich glaube, man spricht es so aus. Es ist eine französische Band und der Song heißt Brooklyn.
Das klingt aber nicht französisch, Brooklyn.
Der Song heißt Brooklyn. Der nächste Song heißt Harlem. Ja, aber ja. Die Band kommt aus Frankreich und M-E-Z schreibt man das. Ich glaube, Meh würde man das auch schreiben.
Ja, Mez. Keine Ahnung. Wir wissen es nicht.
Bis gleich. Viel Spaß.
Bis dann.
Und da sind wir wieder, Def Radio hier auf Radio Free FM mit vielen, vielen Themen. Und zwar den Bundestrojaner, Steve Jobs, den Tod von Steve Jobs. Der Petition für datenschutzfreundliche Voreinstellungen. Gerade eben hatten wir den Virus auf amerikanischen Kampfdrohnen. Und wenn ihr irgendwas verpasst haben solltet, schaut nach auf www.defradio.de. Genau. Da könnt ihr uns nachhören. Wir werden die Sendung in nächster Zeit schneiden. Ich versuche das immer so schnell wie möglich zu machen. Meistens klappt es ganz gut. Wenn nicht, beschwert euch einfach im Gästebuch oder per Mail.
Genau.
Ich bin fast der Meinung, dass man den Leuten, um ihnen klarzumachen, dass die Themen wichtig sind, ihnen einfach mal die Fehlerfälle vorführen sollte.
Welche Fehlerfälle?
Mit dem Facebook-Werk, das ich gerade benutze, habe ich ein paar Leute ziemlich erschrocken.
Mit was, sorry?
Mit dem Facebook-Werkzeug, das ich gerade benutze, habe ich ein paar Leute erschrocken, was denn so einfach funktioniert.
Ja, es ist immer, man muss nicht darüber reden, was denn so möglich wäre, sondern es ist immer gut, was direkt vorführen zu können. Das stimmt. Also wirklich zu sagen, okay, wenn ich das habe, dann kann ich das machen und dann wirklich einen Rechner hinstellen und das machen. Das ist immer besser, als nur zu sagen, ja, das könnte man tun, weil dann denken die meisten, das bleibt nicht so hängen.
Richtig, da wird die Bedrohungslage nicht vor Augen geführt.
Mhm. Ja.
Ja, bedroht ist man auch in Frankreich. Das ist nämlich das letzte Thema, auf das wir uns hier so ein bisschen vorbereitet haben.
Und zwar
haben.
Ist man bedroht davon, kein Internet mehr haben zu dürfen.
Genau, also in
lebenslang.
Lebenslang?
Ich glaube sogar lebenslang ist das
also
gedacht.
Also in Frankreich gibt es ja das Three-Strikes-Modell. Das heißt, wenn du irgendwie im Internet Scheiße baust, also irgendwas falsch machst, was illegal ist in Frankreich, dann bekommst du eine Warnung. Das ist der erste First Strike, erste Warnung.
Erster Schlag. Ja, erste Warnung.
Der erste Streich.
Streich ist sicher der erste Schlag.
Gleich. Wenn du das zweite Mal was machst, bekommst du eine eindringlichere Warnung.
So roter Brief an die Eltern.
Und beim dritten Mal wird das Internet abgeschaltet.
Genau, und theoretisch eben teilweise für ein paar Jahre, teilweise für immer, kommt drauf an, welches Land das wie umsetzt. Sehr
wird
komisch.
Wird der Anschluss abgeschaltet oder wird die Person in irgendeinem Register gesperrt, sich ihr Internet zu holen?
Dein Anschluss wird abgeschaltet und du wirst auch teilweise dann in eine Blacklist eingetragen, also eine schwarze Liste, in der dann die Leute drinstehen, die nie mehr Internet haben dürfen, weil sie sonst ganz böse sind.
Genau. Und ja, es wurde, seit wann gibt's denn das? Hier, Anfang 2010 wurde es eingesetzt, das Gesetz, und seitdem wurden über 500.000 verdächtige Internetnutzer wurden verwarnt, nämlich 650.000. Eine zweite Verwarnung bekamen ungefähr 44.000 Nutzer und jetzt sind 60 Internetnutzer gerade wohl kurz davor, abgeschaltet zu werden.
Ich finde vor allem so krass, also das kommt immer darauf an, wie es in welchem Land genau umgesetzt wird. Es gibt auch, glaube ich, in Australien das Gleiche und so. Aber es gibt wirklich in manchen Ländern dann die eigentlich keine wirkliche irgendwie Rechtsgrundlage, wie das gehandhabt wird, sondern irgendjemand geht halt mehr oder weniger zu einem Provider hin und sagt, der war böse und dann wird es irgendwie abgeschaltet. Oder bekommt der irgendwie die Warnung. Also es gibt nicht irgendwie sowas, dass es auch durchs Gericht muss und so. Das gibt's bei manchen Ländern auf jeden Fall nicht. Das ist sehr komisch.
Das ist ja das gleiche Problem wie mit dieser Zensurliste. Zensurliste war ja die Idee, wir müssen uns vor Kinderpornografie schützen, wir müssen was gegen Kinderpornografie tun und das im Internet zensieren. Und deshalb brauchen wir eine Liste, von der die Provider gezwungen sind, diese Webseiten zu filtern, also nicht auszuliefern und stattdessen so ein Stoppschild anzuzeigen. Und diese Liste hätte vom Bundeskriminalamt, glaube ich, verwaltet werden sollen.
Mhm.
Und ja, das wäre nicht öffentlich gewesen.
Es ist definitiv keine öffentliche Liste.
Mit der Begründung, ja, dann sieht man ja, also
wo man drauf gehen soll.
Genau. Und die Begründung ist irgendwie verständlich, aber es macht keinen Sinn, weil es ist einfach bekannt aus vielen Ländern, die solche Zensur haben, dass da Leute unbeabsichtigt draufkommen und einfach das Schwierigkeiten macht.
Auch alle möglichen Seiten drauf zensiert werden.
Zum Beispiel
werden.
Ein Zahnarzt. Also da gibt's, ich glaube, Australien war das, wo ein Zahnarzt Monate oder Jahre lang zensiert wurde oder sogar immer noch wird und einfach nicht von dieser Zensurliste runterkommt.
Ja.
Obwohl er nie irgendwas getan hat. Das kam nur irgendwie automatisch oder versehentlich auf diese Filterliste.
Vor allem auch theoretisch, wenn jetzt, nehmen wir mal an, Alice hat einen Internetanschluss und hat dann einen Rechner und der ist halt nicht ganz so gut geschützt, aber das ist halt so, das ist bei 90% der anderen Menschen auch so, und dann kommt die böse, wie heißt sie, Trudy, und hackt sich in den Rechner rein und benutzt den, um illegale Sachen zu tun, und dann nachher bekommt Alice nach 3 Briefen nie mehr Internet. Trudy bekommt trotzdem weiterhin Internet, weil hat ja niemand nachvollziehen können. Das ist ja ohne Probleme möglich.
Also ja, oder wenn mehrere Leute in einem Haus leben und sich einen Internetanschluss teilen.
Und dann macht jeder einen Strike und es läuft auf den, der das Internet gekauft hat, der nie was getan hat, und bekommt dann die 3 Strikes. Also es ist nicht machbar einfach.
Ja, aber trotzdem auch in Deutschland wird sowas gefordert.
Vor allem auch zum Beispiel von Leuten wie Siegfried Kauder.
Genau, Siegfried Kauder. Der findet nämlich ja Urheberrechtsvergehen sind was ganz Schlimmes und müssen stärker bestraft werden.
Mit Netzsperren.
Also mit 3 Strikes. Also erstmal mit Warnung und dann, ja, dann gab's die interessante Sache, dass eben jemand gesehen hat, hey, auf der Website von Siegfried Kauder sind Bilder, auf die er keine Rechte hat.
Also er selbst hat auch Urheberrechtsverletzungen gemacht, und dann haben sofort sich natürlich alle drauf geworfen, haben Screenshots gemacht und so, um zu zeigen, wie die Webseite aussah, und wollten dann eben, haben dann gemeint, ja, wenn das Counter-Strike, wie sie es dann genannt haben, eingeführt wird, wird er sofort als Erster da drauf gesetzt auf die Liste.
Ja, und dann hat er natürlich geantwortet und hat gemeint, ja, seht ihr, es funktioniert, ihr habt mich darauf aufmerksam gemacht, ich habe die Urheberrechtsverletzung behoben. Genau, und die Geschichte ging dann aber noch weiter. Jetzt bin ich ein bisschen aus dem Konzept gekommen. Wie ging die Geschichte weiter?
Ich weiß nicht genau. Ja, auf jeden Fall. Er hat es halt komplett nicht verstanden eigentlich. Also
ich bin eigentlich der Meinung, um den Leuten mal die richtigen Ausmaße der Gesetze, zum Beispiel des Zugangsverschwerungsgesetzes näher zu bringen, sollten wir einfach mal eine drastische Maßnahme ergreifen. Zum Beispiel kann man feststellen, dass im Straßenverkehr jedes Jahr mehrere hundert Leute totgefahren werden. Ich meine, es ist absolut nicht vertretbar, wenn man Leute Auto fahren lässt, die gar nicht Auto fahren dürfen. Wir sollten eigentlich Autofahren verbieten für alle Leute, außer natürlich für einige Spezialfälle, die man gebrauchen könnte. Zum Beispiel Polizei oder sagen wir mal undefiniert.
Ja.
Und das würde unsere Verkehrstoten drastisch reduzieren.
Genau, weil man kann ja nicht davon ausgehen, dass jeder, also man müsste ja sonst irgendwie sicherstellen können, dass nur jemand fährt, der auch wirklich fahren darf, und deswegen verbietet man einfach Fahren ganz. So ungefähr.
Und wir haben natürlich eine Ausnahmeliste von Leuten, die darauf angewiesen sein könnten.
Ja, der Feuerwehrfahrer darf mit einem speziellen Fahrzeug zu einer speziellen Zeit auch fahren, nachdem es durch 5 Durchschläge geregelt wurde. Also wenn der Notruf eingeht, dann müssen die Durchschläge, alles abgeklärt werden, dann muss irgendwo angerufen werden, dann bekommt er die kurzzeitige Fahrerlaubnis und so weiter. Das hört sich sinnvoll an.
Ja, super. Super,
ja. Also
Die Geschichte zu Kauder ging jetzt so weiter. Danke für die Leute im Chat, dass ihr so mitmacht und mich da nochmal drauf gebracht habt. Und zwar hat er gesagt, ja, er hat jetzt mittlerweile die Urheberrechte für die entsprechenden Bilder gekauft, was ja in Deutschland nicht möglich ist. Also das Urheberrecht lässt sich nicht verkaufen. Man kann Lizenzen und so dafür erteilen und so.
Aber ja, er hat wirklich gesagt, er hätte die Rechte gekauft.
Ja.
Und der will irgendwie Urheberrecht verändern. Der hat keine Ahnung von Urheberrecht und will da irgendwie was da dran rumfuschen.
Ja, und was ich ganz witzig finde, es gibt einen fiktiven Duden-Eintrag dazu. Also Leute haben sich halt gedacht, hey, das ist so cool, da brauchen wir jetzt ein Wort dafür. Und das Wort heißt Kaudern. Und die Definition des Wortes Kaudern ist, das Urheberrecht anderer per einfacher Stellungnahme auf sich übertragen.
Mhm. Hört sich gut an. Ich kaudere jetzt auch dein Urheberrecht. Ich kaudere dir das Urheberrecht an dir. Ich habe jetzt das Urheberrecht an, also ab jetzt nehme ich das Urheberrecht an dir, unter mich. Das wäre dein Kaudern.
Du hast gerade meine Lizenz aufs Atmen verletzt. Ich bin der Meinung, dass du jetzt 10% Nutzungsgebühren an mich abtreten solltest.
Weil du atmest und du hast das Urheberrecht darauf und wenn ich das dann, aber ich kaudere jetzt das Urheberrecht an dem Atmen von dir und dann hast du kein Recht mehr daran. Du musst mir 20% geben.
Dann habe ich ja noch 300 weitere Schutzschriften, mit denen ich dich jetzt verklagen könnte.
Ah, okay, dann sind wir wieder bei Apple und Samsung und sowas. Und ja. HTC und den ganzen anderen Rechtsstreitigkeiten wegen irgendwelchen dummen Patenten. Ja.
Die jetzt noch mehr oder weniger als Schlammschlachten ausarten.
Ja. Sehr komisch. Also, vielleicht sollten wir nochmal klarstellen, nach deutschem Urheberrecht kann man das den wenn etwas urheberrechtsschutzwürdig ist, kann das nicht veräußert werden. Man kann eine Art Lizenz geben, ein Verwertungsrecht an diesem Urheberrecht, also an diesem Werk, das unter Urheberrecht steht, so sagt man, dass jemand zum Beispiel, ich schreibe ein Buch, dann gebe ich das Verwertungsrecht einem Verlag und der darf es verkaufen, ich bekomme dafür so und so viel Geld, das ist in einem Vertrag festgelegt. In Amerika kann ich das Copyright wirklich verkaufen. Danach habe ich keine Rechte mehr daran. In Deutschland geht das nicht. Ich habe immer noch das Urheberrecht. Ich habe allerdings zum Beispiel einen Vertrag über die Verwertung. Das ist was anderes. Ja. Deswegen kann er nicht das Urheberrecht kaufen. Er kann höchstens eine Erlaubnis einkaufen, die ihm erlaubt, dieses Bild unter gewissen Umständen zu zeigen.
Gut. Ich glaube, das haben wir deutlich gemacht. Ja. Ja, es ist 2:50. Das heißt, unsere 2-Stunden-Sendung hier am Sonntag neigen sich langsam aber sicher dem Ende zu.
Ja.
Und ich glaube, wir machen jetzt auch mal so langsam Schluss.
Ja, so langsam.
Außer, jemand hat noch was ganz Tolles.
Ja, hast du noch was Tolles, Markus?
Wo fange ich da an? Nein, nichts Dringendes mehr, dass noch die 10 Minuten rein müsste. Denn wir haben genug Informationen reingestopft.
Ich auch. Wir können nochmal sagen, worüber wir heute denn gesprochen haben.
Italien kommt gerade noch aus den News-Tickern vom Chat. Danke an Lengli. Und zwar hatte Italien die Idee gehabt, dass man im Falle von Fehlinformationen auf Webseiten die Benutzer dazu zwingen könnte, diese Fehlinformationen binnen 48 Stunden zu entfernen. Das Problem an dem Gesetz war, dass nicht genau definiert war, wer bitteschön die Fehlinformation feststellen muss. Und es hat dazu geführt, dass die italienische Wikipedia für einen Tag offline gegangen ist, um gegen eine mögliche Zensurmaßnahme zu demonstrieren.
Das ist interessant, dass es da solche Reaktionen gibt. Ich glaube, letztes Jahr wurde in Italien das Gesetz vorgeschlagen, dass jedes Video, das ins Internet hochgeladen wird, vorher von einer Behörde überprüft werden muss. Da habe ich von keinen solchen Reaktionen gehört.
Okay.
Mich hat es furchtbar aufgeregt. Ich habe es dann rumerzählt, aber irgendwie gab es da keine großen Reaktionen drauf.
Das habe ich gar nicht mitbekommen gehabt.
Siehste?
Aber das jetzt mit der Wikipedia fand ich auch irgendwie krass. Die haben jetzt irgendwie den Gesetzesentwurf ein bisschen umgebaut. Aber echt ja sowieso auch noch nicht abgestimmt. Deswegen weiß man auch gar nicht, ob es da nachher sinnvoll rausläuft irgendwie. Also fand ich auch sehr komisch. Aber gut von der Wikipedia, dass sie gesagt haben, okay, wir sind jetzt einen Tag offline als Protest, um zu zeigen, was dann passieren würde, dass du eben gerade bei Artikeln, die man auch nicht unbedingt wirklich überprüfen kann, einfach dann, ja.
Okay. Ja, wir haben heute jede Menge gesprochen.
Ja.
Wenn ihr euch die Sendung nochmal anhören wollt, www.defradio.de. Oh, da gibt es alle unsere Sendungen zum Nachhören, zum Runterladen. Auch als Podcast bei iTunes übrigens. Wenn ihr euch da sucht, Def Radio oder CCC Ulm oder sowas in der Suche. Als Podcast findet man uns relativ gut. Und ansonsten hören wir uns in 2 Wochen wieder.
Ja, tun wir.
Ja, Markus, vielen Dank, dass du angerufen hast.
Genau, danke. Schönen Sonntag noch.
Ja, und damit verabschieden wir uns. Ihr hört Radio Free FM.
102,6 MHz, falls ihr es nicht wisst, Megahertz, wieso ihr jetzt hört bei uns.
Oder ihr hört im Internet.
www.freefm.de.
Und wir sind Def Radio vom Chaos Computer Club Ulm. Im Studio waren Hannes
und
ich bin Matu.
Matu, genau.
Und wünschen euch einen schönen Sonntag und sehen uns morgen beim Chaos Seminar an der Uni.
Genau, morgen Abend H20 im Gebäudekreuz O27. Am besten auf unserer Webseite nachschauen, ulm.ccc.de oder halt einfach durchfragen, wo man hin muss. Der Vortrag über Therapsiden, morgen Abend, kurz nach 8, fängt's an.
Ja. Genau, bis morgen.
Bis morgen.
Ciao.
Ciao.
Thank you.